Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode in Cribben Radio, eurem liebsten Horrorspiel-Podcast. Mein Name ist Benjamin Horlitz und ich stürze mich von einer Zipline, auf der ich genug Tempo gesammelt habe, um Björn Balk mit einem Dropkick vom Dach zu fegen. Tschüss, Björn! Hey, na, bist du unten angekommen?
Warte, ich muss gerade... Okay, ich bin wieder hoch. Alles klar, ich musste wieder hochklettern.
Sehr gut, sehr schön. Das ging schnell. Hallo, hallo. Hier sind wir wieder in Cribben Radio mit dem zotigsten Einstiegen und den unwitzigsten Gags zum Anfang. Hi, na, ihr Lieben. Habt ihr euch auch gefragt, warum sprechen sie denn nicht endlich über das Spiel, in dem Zombies mit Dropkicks von Dächern treten? Die Hauptaufgabe ist, wann sprechen sie denn endlich über Dying Light the Beast? Und wir verkünden euch heute! Phänomenal! Björn, dass es endlich soweit kommt und wir uns diesem Spiel endlich annehmen. Damit hat auch keiner mehr gerechnet, bin ich ganz ehrlich. Wir am wenigsten, obwohl wir es schon seit Release fleißig spielen und auch gespielt haben und das gearbeitet hat und darüber gebrütet haben, aber zeitlich ging sich's einfach nicht anders aus, deswegen kommen wir jetzt erst dazu an dieser Stelle.
Ja, wir können halt auch nichts dafür, dass die sich dazu entschieden haben, das Ding so nah an Silent Hill F zu veröffentlichen und vor auch noch, dass die es wagen konnten, das so nah an deinem Urlaub zu veröffentlichen. Ja. Also ich finde, dass das nicht mit uns abgesprochen wurde
im Wenn Vorfeld. Wir ehrlich sind, ist das der Hauptgrund gewesen, dass das so knapp von meinem Urlaub rauskam, dass wir dafür keine Zeit mehr hatten. Aber, wie ich schon sagte, heute ist es endlich soweit. Wir sprechen über einer der aus meiner Sicht spannendsten Fortsetzungen, die wir 2025 erhalten haben. Ein Titel, auf den ich schon so großen Bock hatte seit meinen diversen Anspiel-Sessions auf diversen Gamescoms. Und es ist auch an sich ein irres Produkt. Wir haben hier diesen Zombie-Parcours-Ego-Shooter-Nahkampf-Mischungs-Hybriden, der mit dem ersten Dying Light 2015 von Techland veröffentlicht, damals quasi das Genre in einer gewissen Art und Weise für mich persönlich auch weitergedacht und weiterentwickelt hat, als großer Fan von Dead Island kommend. Das waren ja auch die Techland, die damals Dead Island entwickelt haben, die dann aus meiner Sicht mit 2015 mit Dying Light so hart ins Schwarze getroffen haben. Wir haben den ersten Teil hier auch schon einer Podcast-Folge gewidmet. Übrigens, Björn, einer der am furchtbarsten anzuhörenden Podcast-Episoden in unserer ganzen Bibliothek, weil aus welchem Grund auch immer ich da bei der Aufnahme irgendwie die Einstellung an meinem Mic verkackt hatte, das weiß ich noch. Ich habe das mit einem mobilen Mikrofon aufgezeichnet während der Gamescom vor 3 Jahren und komplett übersteuert bin. Also ich weiß nicht, was wir uns dabei gedacht haben, diesen Podcast so zu veröffentlichen, aber wir haben schon mal eine Folge zum ersten Dying Light gemacht. Wir fanden es beide sehr, sehr gut. Du hast es damals noch nie gespielt gehabt und ich habe dich als Riesenfan quasi mit durchgezogen, weil der Tilt ja auch schon damals mit einem 4-Spieler-Koop brilliert hat und das war auch einer der großen Erfolgsgründe fürs erste Dying Light. Und im ersten Dying Light spielten wir einen Mann namens Chris Redfield, ich meine natürlich Kyle Crane, der sich aber denselben Synchronsprecher teilt wie Chris Redfield aus Resident Evil 5, weswegen wir damals auch schon gescherzt haben, dass hier Roger Craig Smith die Stimme dieser Figur ist und wir ihn auch die ganze Zeit während des Spiels nur Chris Redfield genannt haben. Und der ist jetzt wieder da in Dying Light the Beast. Quasi 10 Jahre nach dem Erscheinen des Originals wird diese Figur wieder aufgegriffen und noch viel absurder tatsächlich seine Geschichte auch weitergeführt mit Dingen, die im ersten Dying Light passiert sind, im jetzt auch storyrelevanten DLC von Dying Light 1, The Following, und zu Teilen auch Dinge, die in Dying Light 2 passiert sind, das Björn bisher noch nicht gespielt hat und wir bei unserem Podcast somit auch noch nicht besprochen haben, leider. Das habe ich aber in Gänze auch schon erlebt und auch sehr geliebt, den zweiten Teil. Das heißt, da kann ich dann auch wieder vergleichend aus meinen Erfahrungen schöpfen und da entsprechend das Ganze auch einordnen.
Das war auch sehr lustig beim Spielen, als ich auf einmal gemerkt habe, also jetzt, ne, ich werde jetzt hier nicht direkt irgendwie ein Spoiler-Ding oder so droppen, aber da gibt's ein paar Momente, wo ich das Gefühl hatte, Ich glaube, ich soll hier gerade so richtig drauf abgehen, aber ich check's nicht so ganz.
Ja, ich fühle das, weil ich genau weiß, welche Momente du meinst und ich mich auch. Beim Spielen habe ich mir wirklich gedacht, krass, dass sie das pullen und hier auf Material aufbauen, das halt teilweise schon 10 Jahre alt ist. Also nicht nur in der Branche vergeht die Zeit halt auch unendlich schnell. Ich würde jetzt auch Dying Light unterstellen, dass es jetzt vielleicht nicht das krasseste, storyintensivste Spiel ist und wir hier aber mit Dying Light The Beast eben so sehr einen Titel präsentiert bekommen, der ganz bewusst auf diesem Erbe, was sie sich als für 10 Jahre lang jetzt schon geschlagen haben, sozusagen aufbaut. Das fand ich fantastisch. Also als Fan dieser Serie, als wirklich ehrlicher Fan und Liebhaber dieser Reihe, war ich extrem umgarnt und abgeholt von so gut wie allem, was in diesem Titel passiert, aber natürlich auch neugierig. Wie denkt man das Ganze weiter? Vor allem von Teil 1 kommen zu Teil 2, da kann ich dann, wie gesagt, noch sehr viel Input geben. Und wie sie die ganze Formel hier jetzt quasi ein drittes Mal neu interpretieren, das Ganze hat sich ja auch intern hochgeschaukelt, das ist mal als Add-on gestartet und ist dann vom Team her so sehr eskaliert, weil die dann so viele Ideen hatten und so, und hier noch ein Ding und da noch ein Feature, ne, wie sich halt so ist, und dann hat sich das quasi zu so einem vollwertigen, eigenständigen Spiel hochgeschaukelt und so zu so einer richtig vollmundigen Fortsetzung. Also
das
Dying
ist so
Light
deren
Beast,
Silksong.
Das ist deren Silksong, ja, nicht ganz so schlimm vom Aufwand, und man musste auch nicht so lange drauf warten, und die Ankündigung hat nicht sämtliche Stores aus den Fugen gehoben, aber so von der Art und Weise, wie es eben aufgeblasen wurde, das schon, ja. Und vollmundige Fortsetzung. Wir sind wieder in der Haut von Kyle Crane. Der ist am Anfang des Spiels erstmal in Gefangenschaft, unfreiwilligerweise, denn aufgrund von Ereignissen auf dem Ende des ersten Dying Lights aufbauen, da gab es nämlich, wie ich schon sagte, ein DLC namens The Following, und da bei einem dieser Enden, die man erreichen konnte, das war auch eine binäre Entscheidung, du konntest eins von zwei Enden erreichen in The Following, ist es so, dass Kyle Crane einer Gruppierung, so einer Sekte begegnet, außerhalb in dieser Wüstenstadt Haran, so auch so eher in der ländlichen Region, die eben so einen Kult aufgebaut haben, und die Kultanführerin, und das war quasi der große Reveal, war quasi ein Volatile, das ist dieser Gegner, den man auch vom Cover kennt, die krassen Superzombies, die eigentlich bei Nacht unterwegs sind, und halt mega, mega stark, aber eben einer, der imstande war, quasi noch klare Gedanken zu fassen und eben nicht nur nach Instinkt handelt und dann eben auch sogar zur Telepathie fähig war. Und eines der Enden ist dann wirklich, dass Kyle am Ende infiziert wird von diesem Volatile.
My name is Kyle Crane and I'm dying. How the hell did I get here? In 2014, a virus was devastating the city of Haran in Turkey, turning people into undead monsters. Wanting to help, I joined an organization called the GRE that claimed they could stop the spread and save the world. They lied. 99% of the global population was wiped out. Those left fought to survive every day, but infected known as volatiles owned the night. They were fast, relentless, and damn near impossible to kill. Miraculously, some of us discovered we had a form of immunity to the virus, but our fate was worse than the infected. We were hunted, captured, and subjected to brutal experiments. I've survived 13 years of this torture. But I can't take any more.
Und das ist dann mehr oder weniger, wie dieses Spiel endet, und man bleibt quasi so mit fragendem Gesicht zurück, was ist denn eigentlich aus Kyle Crane geworden? Das wiederum greift das zweite Spiel so ein Stück weit auf und sorgt für den Anknüpfpunkt, warum wir Kyle Crane am Anfang von The Beast in Gefangenschaft erleben, als eines von vielen, vielen Opfern, an denen herumexperimentiert wurde, weil er ist natürlich dadurch ein, ich sag mal, sehr besonderer Mensch beziehungsweise Hybrid, weil er ist halb Mensch, halb Volatile im weitesten Sinn, aber halt eben nicht so hirnverbrannt und verwest und vermodert wie der Standard-Zombie. Das macht ihn scheinbar sehr attraktiv, wobei am Anfang des Spiels wird einem direkt gesagt, ach, guck mal hier, ich bin der große Bösewicht, aber Kyle Crane, an dir schnippeln wir jetzt schon seit, keine Ahnung, 10, 15 Jahren rum. Es ist jetzt auch mal gut. Wir haben besseren Ersatz mittlerweile gefunden. Du bist nicht mehr wichtig. Wir schreiben dich ab. Und dein Ersatz liegt übrigens auf der Pritsche direkt neben dir.
Rise and shine, Crane. How are you feeling? Not quite like yourself. Not surprising after what we've put you through. Though I must say, you've proven quite resilient. Too resilient. Stubborn. Rebellious. Which is why I'm writing you off. I found a new test subject. Someone very promising. So I won't be needing you anymore. He's already more compliant and obedient than you ever were.
I'm gonna kill you.
After all these years, you still have some fight in you. It would be admirable if it wasn't so pathetic. Let's see what a double dose does to him. It could be lethal. If it kills him, so be it. A noble sacrifice for the greater good.
I'm gonna fucking kill you.
Und wie es natürlich immer so ist, am Anfang geht irgendwas schief in dem Labor. Dieser andere Gefangene, der mit Kyle im Raum ist, der entkommt, befreit sich von den Fesseln. Wir werden irgendwie auch aus unseren Fesseln gelöst. Und dann geht natürlich absolut die Luzi ab in diesem Labor, während quasi diese andere Kreatur da durchpflügt und uns den Weg so ein bisschen öffnet. Sind wir erstmal so ein bisschen Metal Gear Solid 5-Style am Boden kriechend unterwegs. Bis wir dann irgendwann an einen Punkt kommen, wo wir so sehr in die Ecke gedrängt werden von anderen Infizierten, dass klar wird, okay, Kyle ist wirklich so ein bisschen, ne, auch so ein Biest, und wir dann so einen Biest-Modus haben, der wird auch ganz relevant im Verlauf dieses Spielgeschehens, und wir werden quasi das erste Mal mit Kyles Superkräften konfrontiert, wo er dann eigentlich wirklich mit seinen blanken Händen die Zombies auseinandernehmen kann und sprichwörtlich in Stücke reißen kann. Und uns hilft eine Dame, die wir selbstverständlich auch hier wieder, das Stilmittel kennt man aus dem ersten Teil, über ein Funkgerät erstmal nur zu hören bekommen, die gute Olivia, die uns quasi rausguidet aus dieser Installation.
I've got the radio. Who is this?
My name's Olivia. I'm going to guide you out of there. But you need to go. Now, while they're still distracted by that monster that broke free.
Who are you?
Don't worry about that. Just get moving. Go.
Und wir dann irgendwann rauskommen und wir erblicken ein Szenario, was irgendwo in Europa stattfindet. Sie nennen es Castle Woods, aber es sieht im Endeffekt aus wie die Alpen. Es könnte irgendwo entweder die österreichischen Alpenregionen sein oder so ein Hybrid aus Deutschland, Frankreich und Österreich, hatte man so ein bisschen das Gefühl, sobald es in die Berge geht. So sieht das dort aus. Die Spielwelt ist wunderschön und hebt sich eben da auch ganz distinkt von Teil 1 und auch Teil 2 ab. Und dann lässt man uns quasi wieder los. Und wir haben natürlich diese Parkour-Fähigkeiten, alles, was man so kennt aus den ersten beiden Spielen. Wir rennen durch die Gegend, wir treten Zombies von Dächern, wir klettern überall hoch und wir verbessern unseren Charakter, wir haben einen Skillbaum und die Schraube dreht sich quasi immer weiter und weiter und weiter nach oben. Und ich war so glücklich, wieder da zu sein, Björn. Wie ging's dir denn so? Du kennst ja nur den ersten Teil, aber wieder in der Haut von Kyle Crane, na, ist doch was, ne?
Also der Charakter hat mich jetzt beim ersten Teil nicht wirklich interessiert. Für mich ist es wirklich einfach nur, ich mag diese Stimme. Ja, ich mag einfach diese Stimme von Chris Redfield beziehungsweise von Sonic the Hedgehog zu hören. Und deswegen habe ich, glaube ich, mich da drauf auch so ein bisschen gefreut. Okay, ich kann jetzt wieder diesen Charakter spielen, weil das bedeutet, ich werde eben diese Stimme hören. Ja. Weil ganz ehrlich, im ersten Teil, ich kann mich an nichts mehr erinnern. Also ich musste mir wirklich auch noch mal ich meine, das Spiel gibt dir so ein bisschen Kontext für die Sachen, die aus dem ersten Teil etwas passiert sind. Aber ich musste mir wirklich noch mal so eine kleine Story-Zusammenfassung anhören, weil ich einfach nur noch so, naja, okay, da gab's halt Zombie-Ausbruch und da war irgendwie Virus. Und auch die Sachen, die du vom DLC irgendwie gerade genannt hast. Ich könnte dir gerade nicht mehr sagen, ob wir diesen DLC damals gespielt haben oder nicht.
Nee, wir haben The Following nicht gespielt.
Okay, gut, weil ich war so, habe ich das einfach nur wieder vergessen? Das habe ich, glaube ich, noch nie irgendwie wahrgenommen. Und das heißt, ich bin ja so aus der Perspektive da reingeworfen. Das heißt, für mich war jetzt so der Storyaufbau, sagen wir jetzt mal, ne, ich will jetzt noch nicht irgendwie drauf eingehen, was ich vom Rest halte, aber zumindest für dieses Initiale war es mir abseits der Stimme vollkommen egal. Ja. Das, wo mich das Spiel dann tatsächlich hatte, war eben bei diesem Setting, weil, also nicht einfach nur, dass ich diese Alpenästhetik sehr mag, also ich mag generell einfach diese von Bergen umgeben sein, die Ästhetik. Mm. Ob das Ding jetzt hier in den Alpen spielt oder ob sie das im, weiß ich nicht, nordamerikanischen Colorado oder so, was ja auch in so in die Richtung geht, da stationiert hätten, das wäre mir vollkommen egal. Ich mag einfach nur so Tannen und Herbstatmosphäre, weil das ist natürlich auch, du hast noch so Herbstblätter dann überall, die da rumfliegen.
Ja.
Und dann eben im Hintergrund die ganzen Berge, ne? Da siehst du, ich habe Bäume, Berge und bunte Blätter. Das sind die vier ja. Bs, die ich habe.
Das reicht auch, ne?
Ja, und eben noch so ein bisschen Burgen habe ich auch noch, da haben wir auch noch ein bisschen Bs dabei. Aber das ist genau diese, das liebe ich, ne? Deswegen mein Lieblings Forza Horizon Teil, und das liegt allein an der Ästhetik, ist der allererste. Weil da hast du eben auch dieses Colorado-Setting, da hast du diese Herbstatmosphäre in vielen Gebieten und das liebe ich einfach. Also hier war es wirklich so jetzt schon komplett unabhängig davon, wie sich das nachher spielt oder was eben auch die Handlung und die Progression davon ist, einfach nur in dieser Umgebung zu existieren, fand ich mega geil. Weil ich liebe auch diese, diese alten, sagen, ich weiß jetzt nicht, wie man das... deutschen Schlösser oder germanistisch, ich habe keine Ahnung, ich will jetzt da nicht irgendwie die Leute, die jetzt aus der Schweiz sind, nein, das ist genau, das muss da so kategorisiert, ich weiß
alle,
es nicht.
Alle Historiker schlagen gerade die Hände über dem Kopf zusammen, ja.
Die Bauart davon, wir wissen alle, was wir, ne, wie das da aussieht, sei es jetzt Süddeutschland oder irgendwie Österreich oder Schweiz oder so, das ist da, ich weiß, ich ärgere damit wieder Leute, aber für mich ist das relativ nah beieinander, I'm sorry. Und das ist eine Ästhetik, die ich halt auch wirklich mag und wirklich wertschätze. Also das heißt, auf dem Punkt hatte mich das Spiel bereits. Die eine Sache, die ich mir die ganze Zeit natürlich stellen musste, und da würde mich jetzt mal gerne deine Perspektive interessieren, ich habe ja nur Dying Light 1 gespielt. Ich habe nicht den DLC gespielt und vor allem, ich habe nicht Dying Light 2 gespielt. Ich weiß, dass der zweite Teil auch noch mal sehr viel hinzugefügt hat, was das Ganze Plattforming betrifft, ne? Also was das Herumklettern, das Parcoursystem von diesem Spiel. Und eine Sache, von der ich halt nicht weiß, ob die im zweiten Teil drin war oder nicht und ob ich sie deswegen nur gefeiert habe, weil sie für mich alleine neu war. Aber eine Fähigkeit, die du von Anfang an besitzt, das ist nichts, was du freischalten musst, ist die Möglichkeit, mitten in der Luft eine 180-Grad-Wende hinzulegen, ohne das Momentum zu verlieren. Mhm. Das ist der größte Bullshit auf, also das folgt gar keiner Logik. Du springst quasi mit ihm voraus. Also ihr müsst euch das vorstellen. Ihr habt ein Gebäude, wo 5 Stockwerke sind. Und du springst aus dem Fenster im 5. Stock raus, nach vorne, drückst, ich habe das jetzt in dem Fall auf der Xbox gespielt, drückst Y und Kyle macht instant sofort 180 Grad Wende und fällt dann einfach ein Stockwerk tiefer in das Fenster wieder zurück rein. Das ist so geil. Das ist so dummer Bullshit. Aber ich habe das geliebt. Ich habe es geliebt, wenn ich irgendwo rausspringe und dann einfach in der Luft mich umdrehen und direkt wieder irgendwo reinfallen konnte. Das war so geil. Am besten noch mit einem Dropkick dann dabei.
Ja. Also, was du ansprichst, das kann ich voll und ganz unterschreiben. Dying Light Beast fühlt sich schon direkt zum Spielstart so an, wie man das Spiel gerne hätte, in sehr vielen Punkten. Der erste, du hast da ein Skillsystem, einen Skillbaum und im Endeffekt eine Art und Weise, wie die Progression gestaffelt war, dass du dann eben, du wurdest besser in den Dingen, die du tust, wenn du sie getan hast. Also wenn du viel durch die Gegend gerannt und parkourt hast, dann hast du quasi im Parkour-Skillbaum Punkte gekriegt und wenn du viel auf die Gegner eingeschlagen hast, dann hast du quasi dort in der Richtung Punkte bekommen. Das haben sie jetzt hier alles so ein bisschen vereinfacht. Du kriegst halt einfach Erfahrungspunkte und es gibt zwar auch 2 Skillbäume, aber der eine ist eben nur für diese Beast-Fähigkeiten, da kommen wir dann noch dazu, weil die werden wir natürlich auch ausbauen. Und das andere sind diese ganzen parkourzentrischen Fähigkeiten und auch da muss ich wirklich sagen, zum Start fühlt sich The Beast schon so an, wie man es gerne haben will. Und wie man es erst nach vielen, vielen Stunden war, vor allem im ersten Teil. Und der zweite, um da deine Frage zu beantworten, der hat auch sehr viel dem hinzugefügt. Der zweite fühlt sich nochmal auch vom ersten ausgehend wie ein Quantensprung an, sprichwörtlich, was da im Parcours-Bereich möglich war und wie sie das auch zusammengesetzt haben. Der zweite ist auch sehr viel urbaner noch in einem gewissen Maß und auch sehr viel vertikaler. In einem sehr großen Ausmaß. Du hast dann wirklich auch im Verlauf des zweiten Spiels noch so krassen Shit wie so ein Gleitanzug, wo du dann wirklich über Häuserschluchten und wirkliche Wolkenkratzer gleitest. Also das ist schon fast so eine Art Crackdown aus der Ego-Perspektive irgendwann ab einem gewissen Punkt, der zweite. Das ist auch richtig insane und richtig, richtig geil und das macht es für mich dann auch im Gesamtkontext so spannend, weil der Dying Light The Beast ist jetzt auch weil das Ganze ist ja immer abhängig davon, wie geil kannst du durch die Gegend parkouren, hängt immer davon ab, was ist überhaupt da, über das du rumrennen kannst, ne? Und Castle Woods, diese Region, wir haben es gerade schon gesagt, ne, die Alpen und so, ne, ob das jetzt deutsche, österreichische oder sonst welche Alpen sind, aber es ist halt einfach geil, bergig und Herbst, hat Björn ja schon so schön eingerahmt. Da ist aber auch sehr viel Weite. Du hast dann zwar Stadtzentren mit so einem Stadtkern, wo auch so richtig historische Altstadtmäßig, ne, wo du viel auch an Dingern hochklettern kannst und das Ganze ist dann eingefasst von so einer großen Burgmauer, ne, und du merkst halt, da ist ein Stadtkern und dann der äußere Stadtbereich und alles ist auch, ich sag mal, sehr hügelig. hügelig und so weiter, fürs Autofahren richtig, richtig scheiße, aber als jemand, der über Dächer rennt, irgendwie absolut geil. Und dann geht das aber auch so in die Pampa raus und dann hast du wieder so Abschnitte, die kennt man dann zum Beispiel aus The Following, dem DLC zu Dying Light 1, wo sie dann, da war das große Feature, dass sie dann Buggy gegeben haben. Aber der Buggy hat sich in The Following nie so richtig geil angefühlt. Auch das Handling dieser Fahrzeuge war nicht so mega gut, weil es dann sehr viel Weite war, in der nichts los war. Und sobald du mal aus dem Buggy raus musstest, dann hat sich das immer kacke angefühlt, weil die Strecken waren dann einfach zu groß, sodass sich das normale Parcours gar nicht zur Geltung kam und das, die Gewichtung war einfach eine ganz andere in dem The Following DLC. Und auch da finde ich, aufgrund dadurch, dass sie dann ne, das so natürlich einrahmen, so eine, das ist eine hügelige Bergregion, ja, dann kletterst du halt auch an fucking Steilwänden einfach mal nach oben. Und sie schaffen es auf eine sehr natürliche Art und Weise, in das normale durch die Gegend rennen, so viel Abwechslung zu schaffen, dass du immer und immer wieder dann auch nach oben und nach unten klettern kannst. Und ja, der Dropkick, der Allmächtige, ist selbstverständlich hier auch dabei und ist einer der allerersten Sachen, die du auch freischalten und
das
machen kannst.
Das war auch das allererste, was ich freigeschaltet habe, absolut, als ich gesehen habe. Ne, weil du hast ja diese zwei Skilltrees und wenn du dann Level-Up bekommst, dann hast du diesen klassischen normalen Skilltree, dann habe ich gesehen, oh, hier kann ich in die eine Richtung sofort den Dropkick freischalten. Genau. Das war das Erste, was ich geholt habe.
Natürlich.
Und ich glaube, für die nächsten 2 bis 3 Stunden habe ich nichts anderes gemacht, als durch die Gegend zu rennen, Sachen zu sammeln, die Story zu ignorieren und einfach nur von irgendwelchen Dingen runterzuspringen und Zombies ins Gesicht zu dropkicken.
Ja, ja. Ja, es ist genau wieder dieselbe magische Kugel wie seit dem ersten Spiel. Ich habe dir das damals prophezeit und wir haben da auch in dem Podcast noch drüber geschwärmt, das weiß ich noch, wo ich auch dir die ganze Zeit beim Spielen des ersten Teils, den wir komplett im Koop durchgezogen haben, immer gesagt habe, Björn, ab dem Moment, wo wir den Dropkick haben, wird sich alles nochmal ändern und du wirst dieses Spiel unfassbar lieben. Und genau so war es auch. Und dieses Verständnis, ne? Also die wissen genau, was die Fanbase will. Ich habe wirklich mit über beide Ohren gegrinst, als ich genau wie du gesehen habe, dass das erste mögliche Upgrade mit nur einem Skillpunkt ist, den Dropkick freizuschalten. Du musst nicht erst wieder 5, 6, 7 Stunden spielen, sondern du kriegst den direkt am Anfang an, weil die wissen das natürlich auch. Die, klar, sie machen das seit 10 Jahren, ne? Logisch. Und das ist genau das. Dieses Spiel fühlt sich so unfassbar poliert an, was dieses ganze Movement angeht. Dieses Parcoursystem ist so gut wie in noch keinem Teil und wie gesagt, im zweiten war es schon sehr, sehr gut. Aber hier auch aufgrund solcher Bullshit-Manöver, wie von Björn erwähnt, dass du dich einfach mit einem Tastendruck in der Luft quasi umdrehen kannst, physikalisch völlig unmöglich. Aber alles greift so geil ineinander. Die Nahkampfangriffe, wie du dann über die Zombies hinwegspringen kannst. Und auch das Ragdoll dieser Gegner ist so unfassbar gut mittlerweile, auch in dem
die
Titel.
Die Physik davon ist wirklich super. Also ich muss auch sagen, dass allein der Dropkick fühlt sich noch mal so viel besser an, weil du siehst und spürst, dass die ganzen Figuren, die du damit triffst, auch je nachdem, wo du sie damit triffst, physikalisch merkbar stärker beeinflusst werden. Und das macht es nicht nur beim normalen Kämpfen, ne, wenn du auch dann siehst, oh, jetzt habe ich hier ein Bein abgehackt mit meiner, mit so einer Machete oder so, wo ich hingeschlagen habe, sondern auch wirklich bei dem Dropkick. Und gerade so eine Menge von 2, 3 Zombies, dann den ersten zu treffen und der kickt ja auch mit einer Wucht. Also das ist ja wirklich, als ob so ein 5-Jähriger von einem SUV angefahren wird. Der fliegt einfach erstmal so 5 Meter nach hinten und kann dann auch so eine ganze Horde weiterer Zombies dann durchkegeln.
Genau, das ist das. Es fühlt sich so unfassbar befriedigend an, weil sehr viel davon beeinflusst wird. Wenn du mit einem Dropkick so einen Zombie durch so einen Zaun durchpfefferst, dann zerplatzt halt auch hinter dem der komplette Holzzaun und ich sag mal relativ physikalisch korrekt, kegelt das dann alles durch die Gegend und du hast die ganze Zeit dieses unfassbare Gefühl von Impact mit allem, was du tust. Jeder Schlag sitzt und das Krasse ist, dass sie das über die komplette Spielzeit immer noch weiter nach oben schrauben und immer noch weiter nach oben drehen. Wer sich jetzt übrigens fragt, in welcher Engine das Ganze denn stattfindet, immer noch in Techlands eigene proprietäre Engine, die Chrome Engine. Die haben immer noch ein eigenes Gerüst, auf dem sie arbeiten und das merkt man dem Titel auch an. Der ist nämlich, ich sag mal, relativ Hardware-unhungrig und läuft aber auch unfassbar performant auf sämtlichen Systemen. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir auf der Xbox war, aber ich hatte sowohl auf meinem normalen PC-System, das war ja, also wirklich, da habe ich wirklich die Frames nur so rausgeknallt, aber selbst auf dem Steam Deck kriege ich da locker flockige 60 Frames raus, wenn ich ein bisschen den Settings bastel. Und das stabil und durchgängig. Und das sieht dann aber trotzdem richtig, richtig gut aus, weil das Art-Design knallt halt auch. Das, was sie auch schon seit dem ersten Dying Light sehr gut machen, wie Bäume im Wind wabern und rascheln und irgendwelche Partikeleffekte durch die Luft wabern und hier natürlich 10.000 Herbstblätter dich umgarnen. Das ist also vom Art-Style wirklich Zucker. Also auch da muss man wirklich sagen, da kann man sich nicht beschweren, das ist großartig. Und man muss ja dazu sagen, wir haben ja hier letztes Jahr Dead Island 2 ja auch besprochen und extrem geliebt. Das hat ja einen ganz anderen Fokus nochmal gelegt. Haben wir hier auch eine sehr schöne Folge dazu gezaubert. Das hat ja dieses krasse Zerlegungssystem gehabt, wo du sehr viel auch mit sehr physikalisch mit den Zombies umgegangen bist. Und Dying Light ist da nicht ganz so Detail verliebt, was das einzelne Zerlegen der Zombies angeht, auch wenn du hier wirklich extrem viel aus denen rausschneiden kannst und es wirklich einen Unterschied macht, ob die einen Arm verloren haben oder nicht. Aber das Ragdollen ist es, was mich hier wirklich immer und immer wieder so gern mit diesen Gegnern interagieren lässt, weil es sich einfach geil anfühlt, wenn so ein Hammer, den du über beide Arme schwingst, in so eine Meute reinknallt und du wirklich dazu sehen kannst, wie der eine in den nächsten reintorkelt und stolpert und alles immer ein direktes Feedback hat. Und wie ich schon sagte, am Anfang bist du aber eigentlich noch ziemlich schwächlich unterwegs. Und selbst ein, zwei Zombies sind eine unfassbare Bedrohung. Ich hätte das nicht gedacht, wie sehr dich am Anfang dieses Spiel aber trotzdem so normale Gegner auch fürchten lernt. Und da sind wir ja noch nicht mal bei der Kernmechanik dieser Reihe angekommen mit diesem Tag- und Nachtwechsel, weil nachts geht's ja wirklich dann nochmal ganz, ganz anders ab. Aber so grundsätzlich, also ganz am Anfang bin ich echt häufiger mal draufgegangen, Björn. Ich weiß nicht, wie es dir da ging, aber schon so 2, 3, 4, 5 Gegner auf einen Fleck waren so, boah, da gehe ich jetzt mal lieber nicht rein und renn mal lieber über die Dächer in den ersten Spielstunden. Da hat man mir schon recht schnell Respekt beigebracht, muss ich wirklich sagen.
Ja, du hast ja vor allem am Anfang jetzt nicht die hohe Auswahl an den Waffen auch direkt. Also ich weiß noch, dass ich dann angefangen habe zu spielen und ich wollte erst so ein bisschen erkunden und dann habe ich auch alles weggefetzt, was ich wegfetzen konnte und auf einmal war so, oh ja, meine Schaufel ist im roten Bereich, oh, mein Rohr ist im roten Bereich, oh, meine Machete ist im roten Bereich, oh, mein Messer ist im roten Bereich, ja, dann repariere ich die doch, naja, da fehlen dir die Items für, okay, du hast am Anfang direkt jetzt noch kein Lager, wo du Dinge irgendwie auch kaufen kannst, wenn du die Intro-Mission dann eben gemacht hast und so deine erste Homebase dann aufgebaut hast. Und dann war ich halt schon so, naja, okay, ich dachte, ich bin doch jetzt das Biest, also warum muss ich hier noch irgendwie so rumgehen? Weil das dir ja auch im Intro so diesen kleinen Geschmack da drauf gibt, ne? Du bist ja, dem, wie du es schon vorhin gesagt hast, du startest in diesem Labor und dann kämpfst du erstmal nur gegen so die paar Zombies und hast noch keine Waffe, haust die einfach mit den Fäusten weg und dann kommst du in eine Situation, wo du komplett eingeengt bist und jetzt eigentlich so denkst, du musst auf einen Aufzug warten und die kommen auf mich zu, was soll ich machen? Und dann gehst du das erste Mal in diesen Rage-Mode rein und dann zerklopfst du alles ohne Ende. Das ist so krass. Also das ist ja so, als ob du eigentlich so ein Power-Suit irgendwie hättest. Ja. Und auf einmal ist es dann so, naja, du musst jetzt eben erstmal wieder so ein bisschen ohne auskommen. Ne? Und dann kriegst du auch danach in der Intro-Sequenz, wenn du das erste Mal gegen einen von diesen, sagen wir mal, Mini-Bossen, ne, dann diese Chimeras dann eben kämpfst, die wichtig sind, um die Fähigkeiten aufzustufen in diesem von diesen Beast-Skills. Und auch da schaltest du dann so ein Beast, also ich glaube, das heißt Beast Mode im Spiel, aber das ist so ein bisschen wie, weißt du, dieser Gott-Modus aus God of War oder der Devil-Trigger aus
Ja,
aus
genau. DMC, es ist einfach so ein Hyper-Mode, exakt.
Ja, genau, wo du auch nachher, ich würde sogar, glaube ich, eher noch das am ehesten mit DMC vergleichen, weil du auch für diesen Modus weitere Fähigkeiten bekommst, dass du nicht einfach nur, du bist jetzt stärker, sondern du kannst dann eben auch andere Dinge darin besser machen. Und da kriegst du so den kleinen Vorgeschmack drauf. Und dann wirst du aber erstmal wieder, ja, hier ist jetzt Story und jetzt gehen so ein paar Outposts bitte hin von deiner Begleiterin, die dann irgendwie sagt, was du so tun solltest. Und dann bin ich rausgelaufen und ich dachte, Alter, ich bin jetzt der krasseste Ficker überhaupt. Und dann war ich auf einmal, naja, jetzt brauche ich doch wieder so 3, 4 Dropkicks, um einen Zombie zu töten. Und ich mache eine halbe Waffe kaputt. Mama, Hilfe. Da muss man schon ein bisschen weiterspielen.
Exakt, ja. Am Anfang lassen sie dich wirklich sehr bewusst Scheiße fressen. Und das hat mich dann wieder doch auch sehr angenehm an Dying Light 1 zurückerinnert und mein erstes Mal in diesem Spiel, weil es da beim allerersten Mal war es für mich ganz genau diese Erfahrung. Und dann schätzt du das aber im Laufe der Spielzeit mehr, wenn dann diese Stärke-Progression kommt und du dann mit noch mehr Skills und noch besseren Waffen immer mehr und mehr Herr der Lage wirst. Das ist ja generell immer etwas, ne? Das ist die klassische Machtfantasie, die Videospiele sehr gut imstande sind zu vermitteln. Das ist ja das, worum wir jetzt gerade hier im Kreis drehen. Aber Dying Light schafft es auf so eine schöne Kurve und trotzdem hast du immer, ne, so ein bisschen auch, das Spiel hat auch da innerhalb seiner Story-Mission immer wieder schöne Momente, wo sie dir trotz diesem Gestärkegefühl und trotz dem Beast-Modus immer wieder Situationen garnieren und an die Hand geben, wo du dann auch sagst, scheiße, jetzt kriege ich ja trotzdem voll auf die Fresse und muss jetzt vielleicht doch mal wieder schleichen und muss mich doch mal wieder anstrengen, dass ich da erstmal nicht so hunderte tausend Zombies auf mich drauf hetze. Und das ist phänomenal, dass sie das schaffen, so zu skalieren und eben, wie du gerade schon angesprochen hast, diese Chimären so eingestreute Boss-Encounter sind, wo dann ganz, also hauptsächlich auch in der Hauptstory natürlich vorhanden, aber einfach so durchgetaktet, dass immer mal wieder so einen fetten Bosskampf gibt, wo du schon weißt, okay, Olivia hat mal wieder eine Chimäre entdeckt, alles klar, das heißt, die nächste Story-Mission ist, jetzt gehen wir der Chimäre den Arsch aufreißen. Und das sind aber immer sehr spezielle Encounter gegen Varianten oder teilweise auch einzigartige Zombies, die dann auch nochmal Sonder-Skills haben und Funktionen, will da jetzt auch erstmal nichts vorwegnehmen, wir machen dann später bestimmt vielleicht nochmal einen Spoiler-Part auf. Und da ist der ein oder andere Kampf dann schon nochmal eine noch größere Herausforderung, trotz allem, was wir gerade schon aufgesagt haben. Also auch dieses reine, ja, es ist ja eine offene Welt, jetzt kann ich mich ja so lange hochgrinden und irgendwo farmen noch und nöcher, das könnte man tun, klar. Aber selbst dann gibt's immer wieder so Momente, wo man sagt, huch, das ist jetzt gerade schon nochmal eine andere Ansage. Also da ist das Spiel auch echt gnadenlos in dem Zusammenhang und ich liebe es. Ich liebe es, dass das weiterhin diesen Stiefel so durchdrückt. Und ja, so ganz grundsätzlich, das Parcoursystem ist absolut solide. Und natürlich gibt's Dying Light typisch immer noch diesen Wechsel zwischen Tag und Nacht. Und das fand ich interessant, weil einerseits ist es fast schon wie eine Art Downgrade zum zweiten Spiel und andererseits ist es damit wiederum sehr nah am ersten Spiel und wie sich das dort skizziert hat, beziehungsweise wie ich mich mit diesem Tag- und Nachtwechsel verhalten habe als Spieler. Denn, wer sich erinnert, in Dying Light, die Prämisse ist, es wird irgendwann Nacht und dann kommen die krasseren Zombies raus, unter anderem auch diese Volatiles. Und die reißen dir wirklich erstmal den Arsch auf. Und das auch die ersten 20 Stunden, würde ich sagen, dass du kein Land gegen die siehst. Einer, mehr als einer von denen und du hast echt, du kannst einpacken. Egal wie krass du bist, egal wie sehr du das Biest bist, die machen dich fertig, weil in der Nacht ist ja nicht nur einer von denen unterwegs, sondern noch ein paar mehr. Und mittlerweile reagieren die Ficker sogar auch auf deine Taschenlampe. Und werden davon auch noch angezogen. Und auch da, schönes Detail, Dying Light hat nichts, aber auch absolut nichts von seinem Mut zur Dunkelheit verloren. Denn genau wie Teil 1 und Teil 2 ist das Spiel bei Nacht einfach dunkel. Wenn du in unbeleuchteten Gegenden bist, dann stehst du in kompletter Schwärze oder natürlich dann auch in irgendwelchen Innenräumen, wo sie dich auch regelmäßig in Story-Missionen durchjagen. Das heißt, die Taschenlampe ist grundsätzlich schon mal dein bester Freund. Also auch da für den Horror und was das dann auch mit sich bringt, ist das ein phänomenales Zugpferd, weil das schaffen sie dann auch mit Leichtigkeit. Du willst nicht bei Nacht unterwegs sein. Das ist etwas, wo du dann die Arschbacken zusammenkneifst und dann einfach in die Hocke gehst und dich nur schleichend am besten durch die Gegend bewegst. Und wenn du mal in so eine Verfolgungssituation kommst, dann ist es in der Regel auch sehr schnell vorbei und du respawnst eben am nächstmöglichen Safehouse oder am Rücksetzpunkt in der Mission. Und deswegen, ich spreche von Downgrade in dem Zusammenhang, weil du hast jetzt nicht gespielt, Björn, deswegen führe ich es kurz aus. Der zweite hatte einen unfassbar cleveren Kniff. Weil wenn du dich erinnerst, Björn, also so auch wie wir den Titel gespielt haben, Dying Light 1, wir haben Teufel gemacht, dass wir uns durch die Nacht bewegt haben. Wir haben immer geschaut, dass wir ein Bett finden und sind immer ins Safehouse gegangen und haben gepennt bis zum Morgen und haben das ganze Spiel eigentlich zu 99% nur im Morgen gespielt.
Ich werde nie den Moment vergessen. Ich glaube, das ist eine Story-Mission gewesen, ne? Wo du das erste Mal damit konfrontiert wirst, mit dieser Nachtsituation, du musst irgendwo was holen. Und dieser Moment, wo wir beide zurücklaufen und du hast, glaube ich, irgendwann Scheiße gefressen. Und ich bin dann einfach nur so, wieder zurück in diese Heimatbasis und einfach, ich weiß nicht, wo es lang geht, ich sehe nichts, da ist irgendwas hinter mir, ich will nach Hause, Mama, bitte helf mir.
Ja, ja.
Das war schon ziemlich cool, ja, und ich glaube, danach haben wir es dann ziemlich gemieden und einfach geguckt bei Sommersonne, Sonnenschein, die Zombies von irgendwelchen Autos runterzukicken.
Richtig, genau, weil das ist natürlich, das Spiel schafft es. In der Nacht, genau was du beschreibst, das gibt's ja auch 1:1 in Dying Light The Beast. Diese Verfolgungssituation, wo du panisch nur im Lichtkegel deiner flimsigen Taschenlampe da durchrennst, über die Dächer rauscht, versuchst irgendwie zum nächsten Safehouse zu kommen und die Arschbacken zusammenkneifst, der Puls knallt dir bis oben unter die Decke und in, wie gesagt, 9 von 10 Fällen frisst du Scheiße und gehst drauf. Großartig. Und das Spiel schubst dich auch im Laufe seiner Story ein, zweimal in solche Situationen, wo du dann natürlich dann einfach bei Nacht irgendwo rausgelassen wirst und dann heißt es, genau das musst du durchleben. Ist völlig klar, ist logisch. Aber wenn wir ehrlich sind, und ich glaube, das haben die meisten so gemacht, sowohl im ersten Dying Light als auch jetzt The Beast, ich bin zu 90% in diesem Spiel immer bei Tag unterwegs gewesen und ich habe relativ regelmäßig ein Safehouse besucht, um mich dann dort schlafen zu legen, um zu sagen, ich penne bis morgen früh, um quasi die Nachtphasen zu skippen, so gut wie es geht, weil die sind natürlich so panikinduzierend, wie sie sind, so anstrengend sind sie auch. Völlig klar. Und wenn ich sie meiden kann, dann mache ich's. So, und deswegen, der zweite Teil hat dann unfassbar cleveren Cliff gefunden, Björn. Ich hatte ja gerade schon gesagt, der ist auch in sehr viel urbaneren Gegenden gewesen. Also du hast nicht so viel freie Landfläche gehabt, sondern das war sehr viel mehr Stadt. Und im zweiten war der tolle Kniff daran, tagsüber waren die Zombies auf den Straßen und nachts sind die Zombies von den Gebäuden innen raus auf die Straßen. Das heißt, es war nachts noch gefährlicher, weil noch viel mehr Zombies unterwegs waren, nicht nur die Volatiles, aber im Umkehrschluss war es nachts in Innenräumen sicherer. Das heißt, du hast ständig dieses Abwegespiel gemacht und auch da gab es natürlich diese Orte, die von Zombies überrannt waren. Gehe ich jetzt bei Tag in einen dieser Orte, wo potenziell geiler Loot ist oder wo ich auch von der Story rein muss, aber dann ist der Innenraum voller mit Zombies, weil es ist ja Tag und die Zombies verstecken sich alle in den Gebäuden. Oder gehe ich bei Nacht dorthin und muss dann über die Straßen mich mit mehr Zombies rumschlagen, aber dann ist in diesen Innenräumen weniger los, weil die Zombies sind ja alle draußen auf der Straße. Und das hat phänomenal funktioniert für mich und hat auch in der Story für den einen oder anderen Moment gesorgt, wo du sagst, das kann jetzt nicht wahr sein. Ach du Scheiße, ich muss da jetzt ehrlich rein, ihr Ficker. Also der zweite hat dann aus meiner Sicht sehr cleveren Kniff gefunden und die Mechanik gibt's so nicht mehr in Dying Light The Beast. Das haben sie sich irgendwie geklemmt. Es hätte auch, glaube ich, nicht so gut in diese Struktur gepasst. Deswegen spreche ich da eher von so ein bisschen einem Downgrade, weil ich mache dieses Abwägen nicht mehr, weil ein Dark Place, wie es hier heißt, ne, wo du dann reingehst, um Loot rauszuziehen, der ist genauso bei Tag wie auch bei Nacht und es gibt einfach diese Dynamik nicht mehr. Du hast jetzt einfach wieder das im Endeffekt, wie das im ersten Dying Light war. Deswegen fühlt sich da auch sehr wieder an wie der erste Teil. Was es jetzt nicht unbedingt schlechter macht. Ich möchte das nur einmal herausstellen, dass das Spiel hier einfach wieder in alte Bahnen zurückgeht, was ja dann auch wieder dazu passt, dass wir wieder die selbe alte Spielfigur begleiten in dem Zusammenhang. Also das ist eine interessante Entscheidung, aber alles andere kommt dann halt auch richtig geil zusammen. Und mit UV-Lampe, Molotow im Gepäck, natürlich kannst du deine Waffen auch wieder aufbessern und irgendwie Feuer und Elektro- und Frostmodifikationen draufklöppeln, entweder an der Werkbank oder unterwegs. Und Crafting und Co. und das Sammeln von Shit ist hier halt auch weiterhin an der Tagesordnung. Also wie viele hunderte, tausende Schränke und Taschen ich wieder durchsucht habe, ja, das macht man dann einfach in dem Spiel, weil wie du schon sagst, auch um seine Waffen, die man dabei hat, mal zu reparieren, braucht man halt auch irgendwie so kleine Schrauben und Müll, den man an jeder Ecke mal findet oder von Zombies lootet. Das gehört dann irgendwie auch zu diesem Loop dazu. Und ich hatte gerade schon gesagt, es gibt diese Safehäuser, die sind mal mehr oder weniger dann auch mit Denk- und Klettersportaufgaben verbunden. Wenn man ganz zynisch sein möchte, könnte man sagen, das ist ja nur Turmbesteigen wie bei Assassin's Creed, aber ich finde auch weiterhin, dass sie das mittlerweile extrem gut verstehen, wie sie dieses Klettern aus der Ego-Perspektive inszenieren, sodass du trotzdem das Gefühl von Überblick hast und auch weißt, wie du da hinkommst. Und das ist so geil. Ich finde persönlich diese Planungsphasen in diesen Spielen so geil. Wenn du vor irgend so einem großen Ding stehst, einen Strommast oder sonstiger Scheiß und du dann davor stehst und sagst, wie komme ich da eigentlich rauf? Und diesen Moment hast du so oft in diesem Spiel. Und manchmal musst du wirklich um die Ecke oder ein paar Häuserdächer denken, um dann an den Punkt zu kommen, um dort oben ein potenzielles Safehouse zu aktivieren oder eben für die Story-Mission dann an den Punkt zu kommen, wo du eben rauf musst. Und das liebe ich, Björn. Ich liebe alle Bestandteile in diesem Spiel. Deswegen funktioniert das für mich so gut. Das ist für mich persönlich die perfekte Open World. Ich liebe durch die Gegend fetzen mit einem arcadigen Bewegungsgefühl aus der Ego-Perspektive. Ich liebe die Brutalität und den Gewaltgrad und wie und was ich den Gegnern antun kann und wie kreativ ich dabei sein kann. Und ich liebe dieses Klettern. Das befriedigt mich auf so einer ganz, ganz primitiven, fundamentalen Ebene. Und die ganze Zeit habe ich nur diese Glücksrezeptoren, die in meinem Kopf angehen und sagen ding, 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 ding. Und es ist für mich die perfekte Open World. Egal, wie sie sich gestaltet, ob das jetzt Dying Light 1, 2 oder jetzt The Beast ist, diese Formel funktioniert für mich einfach immer und immer und immer wieder. Ich bin manchmal ein einfacher Mensch, aber bei dem Titel, das darf das auch mit mir machen in dem Zusammenhang. Das ist echt krass. Hat es für dich funktioniert, so die Spielwelt an sich? Weil Autos gibt's ja dann auch noch, haben wir jetzt auch noch nicht drüber gesprochen. Man kann auch durch die Gegend wieder fahren. Aber war das für dich was dann auch gezündet hat an dem Punkt?
Ja, ich habe, glaube ich, generell das Spiel einfach so ein bisschen mehr als diese Casual-Version wahrgenommen. Also, weil für mich wurde das auch mehr, was heißt Casual, aber für mich wurde das einfach mehr auch als das Spiel vermarktet, wo du eben wirklich mehr so ein bisschen die Sau rauslassen kannst. Also, wo, ne, wir fokussieren uns jetzt hier auf einen Charakter, der ja wortwörtlich dann Superkräfte hat und die eigentlich nur immer weiter ausbaut im Verlauf des Spiels. Und ich weiß nicht, ob dann, also dieses System, was du aus dem zweiten Teil nennst, das klingt extrem geil. Aber ich weiß auch nicht, ob das dann für die Struktur hier bei The Beast dann unbedingt gepasst hätte.
Nee, ich glaub's nicht.
Also ich glaube, das war wirklich mehr drauf ausgelegt, dieses stärker werden, stärker werden, stärker werden. Weil, und das ist ja eine Sache in vielen anderen Spielen, oftmals ist es so ein bisschen blöd, weil du dann gegen Ende auch gar keine, ich weiß nicht, dann ist es einfach nur noch, du zerhaust alles und hast nicht wirklich so Spaß daran. Aber hier, dadurch, dass du so viele Fähigkeiten bekommst, und ich glaube, ein wichtiger Faktor ist, weil bei allen Spielen, wenn ich darüber nachdenke, alle Titel, die so ein Progressionssystem haben von der Charakter wird stärker. Mhm. Und die mir auch wirklich gefallen und Spaß machen und gut finden, das sind alles Spiele, die auch auf das Plattforming ausgelegt sind. Das ist, ich denke an Crackdown, ich denke an Prototype, ich denke an Saints Row 4, wo du auch deine Superkräfte bekommst und nachher über komplette Häuserdächer oder so springen kannst. Klar, auf die Art und Weise machst du das natürlich hier nicht. Aber ich glaube, so dieses mächtiger werden, das darf sich nicht alleine nur auf, was heißt darf, aber das, ich finde es wesentlich interessanter, wenn es sich nicht nur auf reine Zahlen irgendwie beschränkt, so ich mache mehr Schaden, sondern ich kann mehr machen generell. Ich habe mehr Fähigkeiten, ich kann mehr Optionen im Kampf nutzen und fühle mich dadurch mächtiger, weil ich jetzt einfach eine stärkere Attacke loslassen kann, im Gegensatz zu mein normaler Schlag macht einfach mehr Schaden. Weißt du, genau wie du bei Prototype, was wir auch irgendwann mal besprechen sollten.
Ja, unbedingt.
Mit Alex Mercer dann so komplette Gruppen von Gegnern so einsammeln oder so einen kompletten Panzer greifen und wegwerfen kannst oder so. Das lässt das Spiel inhärent ganz anders fühlen als zum Start. Und ich glaube, hier haben sie dann eben auch bei The Beast das ganz gut hingekriegt, dass du am Anfang schon relativ viel kannst, aber nach hinten raus dann eben das auch noch mal mehr wird. Und sie ist hier, und das muss ich sagen, ist für mich, glaube ich, die größte Stärke vom Spiel, weil klar, spielerisch, wenn du jetzt Dying Light 1 im Sinne, in meinem Fall dann gespielt hast, das ist jetzt nicht so was komplett anderes. Das ist jetzt nicht so, oh mein Gott, das Spiel revolutioniert irgendwie dieses System, sondern es ist so ein, ne, das, was man schon kennt, einfach jetzt nochmal ein bisschen verfeinert. Klar, bei dir ist es nochmal ein bisschen anders, weil du ja eben auch die Serie intensiver gespielt hast, eben vor allem dann auch mit den DLCs und dem zweiten Teil. Aber für mich ist es auch so dieses, oh ja, dass ich weiß, worauf ich mich einlasse und ich komme jetzt eine sehr gute Version davon. Das, was ich aber dann finde, was das Spiel so hervorragend macht, ist diese Kombination mit der Handlung, weil das an die Sachen gebunden ist.
Ja!
Das Stärkerwerden im Spiel ist an die Handlung gebunden und Sachen, die sich im Spiel dann verändern und von deinen Fähigkeiten her, sind auch an die Handlung gebunden. Plus, das ist ja, und ich meine, das ist halt den Bonus, dass wir da bei der DEFCOM dann eben waren und uns den Vortrag vom Komponisten anhören konnten, wo er auch schon im Vorfeld drauf hingewiesen hat, so, die Musik in der ersten Hälfte vom Spiel, die ist anders als die Musik in der zweiten Hälfte vom Spiel, weil sich natürlich auch der Protagonist so ein bisschen wandelt und du am Anfang in diesem Spiel mehr, okay, ich kann zwar was, aber ich muss mich jetzt erst so ein bisschen beweisen und ne, ich komme ja aus dieser Gefangenschaft und ich möchte jetzt irgendwie Rache nehmen und fühle mich da eben auch so ein bisschen, ne, sagen wir mal so nicht mehr wie der maskuline Superheld, sondern mit mir wurden halt Dinge für so knapp 20 Jahre gemacht. Und dann steigerst du dich da drin und bekommst eben auch noch mehr hinzu und das Ganze wird dann in den Fähigkeiten wieder gespiegelt, das Ganze wird in der Musik wieder gespiegelt, das wird auch in der Handlung wieder gespiegelt und das Ganze zieht an einem kohärenten Strang. Also ich würde halt einfach mal sagen, dass ich Dying Light The Beast als ein sehr holistisches Videospiel betrachte, weil diese ganzen Systeme ineinander greifen. So klar, du hast immer noch dein Crafting, du hast immer noch deine Modifizierung von den Gegenständen, du hast deine Outposts, du hast deine Handlungsstruktur, wo du in so einer offenen Welt jetzt nicht deine linearen Aufgaben machst, sondern geh jetzt mal hier hin, dann triffst du da jemanden von der Gruppierung. Hier sind Überlebende, die du jetzt kennenlernst. Oh, das ist eine Person, die vielleicht noch andere Motivationen hatte, als sie die ursprünglich irgendwie gesagt hat. Hier lernst du ein bisschen Lore über irgendwie diesen verrückten Doktor oder sonst was da irgendwie kennen. Dann auch noch dem Typen, dem diese Organisation gehört, die dich da zu Experimenten irgendwie verballert hat. Das kommt alles noch hinzu, aber es ist die zentralen Elemente, finde ich, von diesem Spiel greifen sehr, sehr gut ineinander. Und ich glaube, das ist eine Sache, die mich wirklich sehr positiv überrascht hat, weil ich keine Ahnung hatte von dieser Handlung mehr. Keine Ahnung, was da passiert. Und ich tatsächlich so, ne, obwohl ich vom zweiten Teil keine Ahnung habe, fand ich das doch überraschend. Ich will nicht sagen interessant, aber ich war auf so einer, keine Ahnung, weißt du, so einem Resident Evil Campy Bullshit Level irgendwann dabei, wo ich halt gemerkt habe, wir machen jetzt einfach den Blödsinn. Ich bin dabei. Wir machen den Blödsinn. Es wird gesprochen vom Boulder Puncher Chris Redfield. Dann kann man auch anderen Blödsinn machen, der hier dann eben passiert und mit doppelt und dreifach Verrat und sonstigem Scheiß und Motivationen von den Leuten und bösen, reichen, so superreichen Leuten irgendwie, die wie der größte Anime-Villen da irgendwie daherkommen. Das muss ich sagen, das hat mir echt gefallen, ja.
Es ist so fantastisch, weil das Spiel ist so ehrlich darin und es ist absolut sich bewusst, dass wir jetzt hier nicht gerade das große Story Magnum Opus haben. Es ist immer noch ein Zombie-Spiel im weitesten Sinne, wenn man es in diese Kategorie stecken möchte, abfällig. Für mich ist das immer was Positives. Ich liebe diese Art von Spiele. Und es ist so ungeniert und ehrlich in dem, was du auch gerade beschreibst und sich dem bewusst und diesem Umstand, ja, Mann will Rache, Mann injiziert sich selbst mit getöteten Zombies, um noch stärker zu werden, um dann quasi zum Alpha-Predator zu werden für die ganze Region, um Rache zu nehmen. Das ist so, wenn man die Story übers Knie brechen möchte, das, was passiert in diesem Spiel. Aber wie du schon sagst, das ist dann so ungeniert dabei und so ganz, ganz großartig, weil du irgendwann, genau wie du, ging es mir dann irgendwann auch, weil du irgendwann so an Bord bist und dann willst du auch wissen, wie es jetzt weitergeht. Was schmeißen sie mir jetzt noch hin? Ich habe ab der Hälfte vom Spiel, wo dann gewisse Storyfäden aus dem ersten Spiel und dem zweiten mit aufgegriffen werden, da stand ich vor meinem Fernseher, wo ich mir gedacht habe, nein, das machen sie jetzt nicht wirklich. Der Scheiß ist 10 Jahre her und ihr knüpft hier einfach dran an, wie als wäre nie was passiert. Das ist ja mega geil. Das muss man sich erstmal trauen auch. Also nochmal, es ist hier nicht die hochtrabende Story. Wir haben hier nicht sowas wie Last of Us, was sich was darauf einbildet, was für hier Wunder, wer wir sind. Wir haben eine Geschichte und wir wollen sie erzählen. Und natürlich sind die Menschen immer die Bösen. Ja klar, scheiß drauf. Was man hier eigentlich will, ist Zombies-Guys vom Dach treten. Das machen wir auch den ganzen Tag. Und dann haben wir noch eine Story, die das Ganze noch unterfüttert. Und wir alle Beteiligten sind sich vollkommen bewusst und an Bord, dass wir hier Quatsch haben in der Quatschwelt, die nur dazu da ist, damit wir uns als spielende Figur unfassbar geil fühlen am Ende des Tages, wenn wir über die Dächer brezeln und Dinge in zwei Hälften schneiden. Es ist so phänomenal. Und dann hat es, wie gesagt, auch immer wieder diese schönen Horrorspitzen. Also ich muss wirklich sagen, was ich schon angesprochen habe, auch der Fakt mit der Dunkelheit, dass sie es wirklich schaffen, dich immer mal wieder auch visuell in so Areale reinzutunneln, wo du sagst, das ist jetzt gerade schon Peak-Horror-Design und vom Feeling und es schmatzt und blutet und natürlich irgendwelche Fleischnester, die brauchen wir ja definitiv, die brauchen wir immer irgendwo, wenn es um Zombies geht, aber so ganz, ganz grundsätzlich passieren da auch schlimme Dinge in der Welt. Also den anderen Figuren alle, die jetzt gerade nicht Superman sind, so wie wir und dadurch die über die Dächer fetzen, ganz viele Leute fressen hier ganz viel Scheiße, was sich dann eben äußert, ne, in sowohl Haupt- als auch extrem vielen Nebenquests, die dann sich aber auch sehr schön verzahnt anfühlen. Also immer, wenn du dann auch in den Hauptmissionen dann weiterkommst und sich dann an so neuen Hubs, ne, ich sag jetzt mal, es gibt so zwei große Hubs, wo du dann mehreren Figuren auch begegnen kannst und wo du dann noch einkaufen kannst und so weiter, dass sich von da ausgehend dann auch immer über den Verlauf der Hauptstory neue Ansprechpartner ergeben, die dann eigene Schicksale in dieser Welt haben. Und das ist schon cool. Auch hier, nichts reißt davon so wirklich den Boden aus, aber es passt in diese Welt und es passt in diese Story und vor allem, es passt zu dieser Figur des Kyle Crane, der sich ja dann auch von diesem anfangs sehr zynischen und auf Rache fokussierten Wichser hochschaukelt zu so einem eigentlich zu so einer moralischen Instanz in dieser doch sehr maroden Welt. Das ist schon irgendwo cool. Und wie du es gerade schon gesagt hast, wir hatten ja das Vergnügen, auf der Gamescom dem Komponisten auch wieder beizuwohnen. Einer meiner Lieblingskomponisten, sowohl menschlich als auch von seinem musikalischen Output, Oliver de Rivieri, der das auch versucht hat, in der Musik so umzusetzen für einen Open-World-Titel, wo er diese zwei Phasen, durch die Kyle Crane als Figur läuft, dann eben auch musikalisch versucht hat abzubilden. Und das ist geil. Das ist cool. Da sind mal ein paar Gitarrenklänge dabei, da sind so ein paar wiedererkennbare Themes. Das Haupttheme des ersten Spiels wird hier in vielen verschiedenen Varianten wieder aufgegriffen und entsprechend neu interpretiert. Und das ist geil. Dann wird so eine Western-Gitarre angestimmt und das passt auch. Du steigst in so ein Auto ein, in so einen fetten Jeep, holst 20, 30 Zombies von der Straße runter und im Hintergrund wird das Original-Theme von Dying Light mit so einer Western-Gitarre angestimmt und es klingt aber trotzdem immer so ein bisschen bedrohlich und der Regen prasselt auf die Scheibe. Und das ist alles geil, so vom Feeling und der Inszenierung durch und durch zu jeder Sekunde. Und das passt für mich. Also da war ich vollumfänglich an Bord, auch wenn wir hier eigentlich nur eine sehr plumpe Revenge-Story erleben.
Das ist halt so die Sache, ne? Ich glaube, da muss man schon so ein bisschen ein Fable für den Camp da drin haben. Das ist, glaube ich, schon so ein sehr wichtiger Aspekt davon, wenn man das dann mag, auch wenn später so ein paar der, sagen wir mal, Revelations kommen, ne? Du hast ja dann auch wieder so diverse Audiologs, die du anhören kannst und dann kriegst du so von bestimmten Personen auch dann Sachen erzählt und ich finde das cool. Ich finde das cool, aber ich mag halt auch die Handlung von Resident Evil. Also ich glaube, das hängt einfach sehr stark.
Das liegt an uns, ja.
Das hängt, glaube ich, sehr stark davon ab. Und ich meine, das müssen wir im Spoiler-Teil dann natürlich besprechen, weil ich habe ja gemerkt, da ist viel vom zweiten Teil dran. Ich dachte ehrlich gesagt die ganze Zeit, das würde zwischen dem ersten und dem zweiten spielen. Das ist das, wovon ich ausgegangen bin die ganze Zeit.
Same. Ja, ich tatsächlich auch, bis zu einem gewissen Punkt. Da war es mir dann völlig klar. Aber auch da, wie gesagt, da werden hier Langzeitfans dieser Reihe belohnt, die seit 10 Jahren am Start sind. Und das hätte ich, ganz ehrlich, das hätte ich Dying Light The Beast nicht zugetraut, dass es sich so selbstbewusst auch auf sein Fundament stellt. Weil der erste und der zweite, die waren ja auch so. Die haben auch keine Bäume ausgerissen in ihrer Narrative. Der zweite war unfassbar ambitioniert. Das ist wirklich ein krasses Spiel, was Techland da auf die Beine gestellt hat. Weil das ja, um den zweiten noch mal kurz einzurahmen, du hast da sehr viele Entscheidungen, die du im Laufe der Story triffst, wo dann ganze Gebiete und ganze Fraktionen entweder ihr Aussehen oder ihr Antlitz ändern und quasi von der Karte getilgt werden, wo du auch wirklich das komplette Areal änderst und wie du es dann durchschreitest, ne? Ob du dann irgendwie ein Areal komplett unter Wasser setzt und dann ist halt der ganze Stadtteil abgesoffen oder du drückst es quasi in die Hand einer anderen Fraktion. Also du hast da sehr so ein Fraktionssystem noch drin, wie wir das aus Fallout New Vegas kennen. Also Dying Light 2 hat da auch nochmal ganz andere Aspekte und ganz andere Klangfarbe gehabt, aber auch hier das hat jetzt in der Gesamtnarrative keine Bäume ausgerissen. Da war es ein Mann, der auf der Suche nach seiner Schwester war letzten Endes. Also auch hier wieder, ne, es geht in ähnliche Gefilde sozusagen. Ne? Es ist irgendwie immer in dem Zusammenhang da schon nichts, wo du sagst, das habe ich noch nie abseits des Zombie-Genres irgendwo mal gesehen. Aber selbst dann, dass dass Dying Light the Beast sich da extrem draufstellt und sagt, ja, das ist alles irgendwie so passiert und jetzt ist hier quasi ein neues Chapter. Wie gesagt, es könnte auch Dying Light 3 einfach heißen, wenn wir ehrlich sind. Das hätten sie auch vorne draufschreiben können, hätte ich voll und ganz
ich glaube, gekauft. Das wäre, also ich weiß nicht, ob man dann andere Sachen noch erwartet hätte. Also ob dann Leute vielleicht das eher kritisiert hätten, dass Sachen da aus dem zweiten Teil fehlen, wie du das meintest mit dem Tag-Nacht-Rhythmus. Das ist vielleicht, weil ich bin ja auch mit einer ganz anderen Erwartungshaltung deswegen an das Ding drangegangen. Da weiß ich halt nicht, wie die Fans das sehen, vor allem, weil die das ja auch sehr Hardcore-mäßig spielen. Ich war ja schon beim ersten Teil überrascht, als wir haben das ja gespielt und da war, glaube ich, gerade irgend so ein Anniversary-Ding, wo dann teilweise an den Wänden so Plakate hingen, so, hey, vielen Dank für 7 Jahre Unterstützung Dying Light oder so. Das ist ja massiv verkauft worden. Also der erste Millionen Teil ist ja im zweistelligen Millionenbereich verkauft. Ja. Und die haben das durch und durch supportet und mit diesen ganzen Sachen weitergeführt. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, weil ja natürlich auch jetzt vom Content her kannst du Dying Light the Beast halt wesentlich zügiger durchkriegen. Und ich weiß nicht, ob sie das dann auch lieber noch als so ein Spin-off in Anführung, was es ja an sich nicht ist, weil es ja schon dann Sachen weiterführt. Aber ich glaube, sie haben es so vermarktet, um die Erwartungshaltung so ein bisschen besser zu schüren. Ich glaube, das hat auch, denke ich mal, ganz gut funktioniert. Vom Preis ist es ja auch kein aktuelles 80-Euro-Spiel, sondern ich glaube, bei Steam ist es bei 60 oder so dann eben auch gelistet. Klar gibt's wieder so eine Special Edition irgendwas. Ich nehme mal an, dass es damit noch so ein bisschen was zu tun hat, weil das so ein Entwickler zu sein scheint, dass wenn sie die Zahl dahinter machen, dann soll das eben auch schon sich wie so dieses Upgrade anfühlen. Und vielleicht waren sie dadurch hier auch so ein bisschen freier, dass man dann sagen konnte, okay, wir nehmen den Charakter aus dem ersten Teil, wir geben dem fucking Superkräfte und machen eben auch so wilde Sachen mit der Handlung. Vielleicht war das dann eine Freiheit, die man sich eher nehmen konnte, weil sie gesagt haben, okay, wir starten das als DLC und dann bauen wir das eben zu so einer einzelnen, ne, was früher ein Add-on gewesen wäre, was du dann kaufst. Ja. Ich glaube, da geht man vielleicht als, das ist jetzt nur Spekulation meiner Seite, aber ich glaube, da geht man vielleicht auch als Studio ein bisschen anders und ein bisschen freier dran und erlaubt es sich dann auch so, sich auf diese Sachen so ein bisschen einzuschießen.
Vielleicht, ja. Wie ich schon gesagt habe, das hat sich ja aus einem eigentlichen Add-on-Gedanken hochgeschaukelt, dann in eben ein eigenständiges Spiel. Aber du hast durchaus recht, dass das wahrscheinlich dann mit einer anderen Erwartungshaltung konfrontiert geworden wäre. So auch mit Sicherheit von uns in dem Zusammenhang. Also ja, kann man zumindest so zusammenfassen, dass es sehr, sehr stark auf diesem ganzen Fundament aufbaut und das dann aber, wie ich schon sagte, in so vielen kleinen Teilen so viele Dinge richtig macht. Und auch wo so Langzeitfans wie ich, es gab einen Moment, wo ich einen Skill freigeschalten habe, Björn, wo ich wirklich dachte, hier wäre ich gerade belohnt für 10 Jahre Treue zu diesem dusseligen Spiel für ein Feature, was es im Original so ja auch schon nicht mehr gibt. Wenn du dich erinnerst, ich habe dir irgendwann gesagt, auch das Spiel, der erste Teil, gibt dir ja irgendwann so ein Hookshot, so ein Kletterhaken. Das macht Dying Light the Beast auch wieder. Erstmal da habe ich mich sehr gefreut, dass der wieder da ist, sozusagen, weil der für mich irgendwie auch dazugehört. Und ist der auch so ein sehr essentielles Bestandteil vom Traversal, vor allem im ersten Dying Light, weil du in der Art und Weise, wie ich das damals noch erlebt hatte, konntest du den fast so Spider-Man-mäßig einsetzen und den auch gegen Boden schießen. Und da hast du dich einfach aus den höchsten Höhen haben runterfallen lassen. Und dann konntest du den Richtung Boden schießen, hast dich dort hingezogen und hast keinen Fallschaden gekriegt. Das haben sie irgendwann rausgepatcht. Das war dann auch etwas, was du schon so nicht mehr erlebt hast. Aber es gibt in Dying Light the Beast irgendwann die Möglichkeit, dass du diesen Kletterhaken wieder genauso nutzen kannst, wie das in der, ich sag mal, in Anführungszeichen ungepatchten Version vom ersten Dying Light war, nämlich in der Beast-Form, wo du dich dann einfach, egal wo du stehst und wendest, in Beast-Form mit dem Kletterhaken an allen Ebenen einfach hochziehen kannst, wo der Kletterhaken anhaftet. Aus jeglicher physikalisch unmöglichster Position. Und es ist so geil. Es ist so geil. Also, das sind so diese kleinen Momente, wo ich mich so gebauchpinselt gefühlt habe und dann eben auch, dass sie halt regelmäßig Bosskämpfe haben. Da muss ich auch sagen, das ging dem ersten und dem zweiten Spiel ein Stück weit ab. Du hast natürlich die verschiedenen Zombie-Varianten gehabt, aber die waren dann halt irgendwann durch. Und hier hast du ganz klar immer mal wieder diese Boss-Encounter, auch in der Story sehr schön in der Regelmäßigkeit verteilt. Das fühlt sich auch einfach gut an. Das ist auch einfach immer ein geiles Gefühl. Das sind dann immer so größere Areale und Arenen, wo du dann auch so einen Arena-Kampf hast, der sich dann auch, ich sag mal, in so mehrere Phasen unterteilt. Und meistens läuft es schon immer darauf hinaus, dass du den Boss so weit bekämpfst, bis sich dein Beast-Meter gefüllt hat. Und dann schlägst du eben eine Beast-Form auf den Gegner drauf. Im besten Fall machst du das ein, zweimal. Aber erstmal an den Punkt zu kommen, bis du dein Beastmeter so weit hochgeprügelt hast oder den Boss so weit runter, es dauert auch im besten Moment und dann wird man am Ende auch noch mit so einer schönen Kill-Exekution-Cinematic belohnt. Das ist auch einfach super befriedigend. Immer und immer wieder habe mich auf jeden dieser Encounter auch so sehr gefreut, weil ich wusste, jetzt kommt wieder ein spielerisch und vielleicht auch inszenatorisches Highlight auf mich zu oder ich muss mich zumindest mal wieder nach vorne lehnen, weil jetzt wird's nicht so brain dead, wie der normale Standard-Zombie dann irgendwann wird, von der Art und Weise, wie du mit ihnen umgehst. Fantastisch. Also auch da hatte ich meinen Spaß einfach und das ist dann auch schön herausfordernd geblieben bis zum Ende aufgrund dessen. Das hat für mich vollumfänglich funktioniert.
Ich mag auch, dass die Upgrades so daran gekoppelt sind, ganz ehrlich. Weil normalerweise, ich bin nie so der Freund davon, wenn du Skilltrees in irgendeiner Form oder beziehungsweise so Upgrades so separierst mit oder so Ressourcen, dass du dann, oh, mit der Ressource kannst du nur das machen und mit der Ressource kannst du nur das machen, was halt an sich eigentlich die Komplexität einschränkt, weil das Spiel dir von vornherein schon so eine Limitierung gibt. Ne? Du kannst nicht alles mit allem freischalten, sondern immer nur, naja, ich kann jetzt halt nur aus den Sachen auswählen, weil ich das mit dem anderen nicht machen kann. Hier in dem Fall fand ich es aber ganz cool, weil es an diese Progression der Bosse geknüpft ist. Das ist nicht so ein, ja, ich muss jetzt halt noch ein bisschen dann mehr leveln und mehr leveln und mehr leveln und mehr leveln, wie das eben so bei dem normalen System ist. Und das ist dann an dieses eine separate System gebunden. Sondern dass es dann an so Bosse gekoppelt ist, dass ich genau weiß, so ich habe jetzt einen neuen Bosskampf und ich weiß, dass ich mich dann darauf freuen kann, danach etwas weiteres freizuschalten. Und das ist, glaube ich, etwas, das mir generell ganz gut in Spielen gefällt, dass es nicht es verliert seine Belohnung nicht. Es ist nicht so, ne, weil du hast ja später dann auch mal dann, ne, du brauchst dann deine 5 Skills dafür und ne, in Spielen mit Währungen, die wird einfach immer wertloser, weil du immer mehr Sachen brauchst. Und einfach zu wissen, okay, ich krieg jetzt irgendwas, ich bekomme jetzt irgendwas durch diese Bosse jedes Mal, das ist eine Art von Upgrade-System, die mir persönlich gerade in so offenen Welten wesentlich besser gefällt. Ne? Ich hab das immer bei Elden Ring gehabt, so als den Vergleich mal zu tätigen. Mhm. Da fand ich nämlich die Upgrades, die dir so feste Sachen gebracht haben. Ne? Weißt du, du hast jetzt wieder so eine Kirche gefunden, wo du dann deinen Kelch bekommst und dann kriegst du dadurch ein festes Upgrade. Und das, was ich halt dann scheiße fand, war irgendwann, du machst diese ganzen Mini-Dungeons und Bosse und sonst was und dann ist es, naja, jetzt habe ich wieder einen Zauber gefunden, aber ich bin halt jetzt kein Magier oder oh, ich habe jetzt eine Waffe gefunden als Belohnung, aber die ist schon viel zu schlecht oder ich habe jetzt auf Dex geskillt und das ist dann eine Strength-Waffe oder so. Das heißt, du konntest in den Fällen, weißt du nicht, ob es eine Sache ist, die sich für dich lohnt in irgendeiner Form. Das heißt, du hast ganz, ganz oft Sachen bekommen, die scheißegal sind oder wo du erstmal gucken musst und dann so, naja, wenn ich die jetzt komplett auflevel, die Waffe, ist das dann relevant oder wenn ich irgendwie in ein anderes Bild reingehe oder, und feste Upgrades, die dir immer helfen. So, das ist egal, was du für einen Charakter spielst. Du hattest dann immer Sachen, die, ne, jetzt kann ich halt eine Estos Flask mehr mit mir rumtragen oder so. Das ist ein Upgrade, ganz egal, was du für einen Charakter spielst. Das gibt dir immer so, oh geil, jetzt bekomme ich das und dann weiß ich, das gibt mir immer exakt das dann zurück. Und das muss ich sagen, gefällt mir persönlich gerade in diesen offenen Welten ganz gut und diese Mixtur da draus, finde ich, funktioniert dann auch, weil ich habe auf der einen Seite dieses, ganz egal, was ich mache, ich krieg Erfahrungspunkte. Und das heißt, irgendwann habe ich dann halt mal wieder ein Level up und dann kann ich mich zwischendurch freuen und ne, hab Skillpunkte zum Verteilen. Aber auf der anderen Seite habe ich dann dieses feste Ziel von, oh, da bekomme ich was und da kriege ich dann, weil das ist nicht einfach nur gesplittet von, hier hast du die einen Fähigkeiten und hier hast du die anderen Fähigkeiten, weil diese Beast-Fähigkeiten halt schon die krasseren Sachen sind. Das sind schon so I'm gonna fuck shit up Fähigkeiten. Und von daher fand ich das dann auch in dem Fall ganz gut, das Ganze zu trennen. Also für mich ist dieses System vollkommen aufgegangen. Also für mich hat das wirklich richtig, richtig gut funktioniert in dem Sinne.
Ganz genau, weil man sich da einfach dann irgendwann drauf verlassen konnte und vieles davon wird eben auch dann über die Hauptstory die an dich herangetragen. Das heißt, diese Chimären laufen nicht einfach durch die Gegend und du stolperst nicht einfach mal irgendwann so über eine, wenn wir jetzt bei dem Elden Ring-Vergleich bleiben und dann holst du die weg. Übrigens, der Kritikpunkt von dir bezüglich Elden Ring, das haben sie ja so ein Stück weit zumindest mit dem DLC Shadow of the Erdtree in Anführungszeichen gefixt, weil da gab's ja auch diese festen Upgrades, die dich insgesamt stärker machen und deswegen denen nachzugehen oder die zu finden in der Welt, ist für alle Klassen und alle Charaktere immer gut und immer positiv. Das ist eine spannende Kritik an dem Zusammenhang, aber Elden Ring ist halt auch eine ganz, skaliert ja ganz anders, ist ja ein ganz anderes RPG-Fundament und mit viel, viel mehr Klassen, die du machen kannst und viel, viel mehr Builds, auf die du hinarbeiten kannst. Das kann ja gar nicht dann für so eine einzelne Figur und einen einzelnen Spielstil immer zu 100% funktionieren, aber so ist halt Elden Ring, ne? Aber ja, genau deswegen, es hat nie seinen Zahn verloren, seinen Anspruch schon gar nicht, war bis zum Ende entspannt und ja, auch bei Stunde 30 bin ich das ein oder andere Mal auch einfach aus den Latschen gekippt und bin draufgegangen und hab kurz den Checkpoint dann zurückgesetzt und war so, ach, okay, cool, da hat's mich mal wieder umgeholzt, das ging ja schnell, weil auch hier gibt's natürlich noch den ein oder anderen Mensch, der kein Zombie ist und die sind dann selbstverständlich auch wieder mit Schusswaffen ausgestattet und das ist immer eine gefährliche Kombination. Umgekehrt, jegliche Schusswaffen, die man selber führt, die hauen hier auch ordentlich rein und da gibt's dann auch vor allem bei Dingen und Blaupausen, die man so finden kann, so richtig asoziale Kombinationen. Also vom Flammenwerfer bis zum Granatwerfer seid ihr da wieder herrlich bedient, aber Munition ist in der Regel rar und man kann nicht durch die ganze Zeit durch die Gegend ziehen. Das ist schon noch ein First-Person-Kampfsystem durch und durch. Das will das Spiel auch und Schusswaffen setzte ich zum großen Teil eigentlich auch nur gegen die meisten anderen menschlichen Gegner ein, weil da wiederum, bis da erstmal hingerannt bist, hast du schon 30 Kugeln gefangen und bist aus den Latschen gekippt. Deswegen dann selber zurückschießen lohnt sich in solchen Momenten. Das ist dann eben noch die andere Seite der Medaille. Dementsprechend, ja, das ist schon eigentlich am Ende des Tages eine sehr, sehr gute Variante von den Mechaniken, die man aus allen anderen Open-World-Spielen kennt. Beschäftigungstherapie, da ploppt mal was auf, da ist ein random NPC, wieder irgendeiner, der von so Banditen festgehalten wird. Hier wird einer angeknabbert und du musst dem Zombie vom Rücken schießen. Da drüben ist wieder ein Safe-Room, den du freischalten kannst. Oder im Verlauf der Story gibt's dann eben auch noch so Umspannwerke, die du freischalten kannst, da weißt du schon, wenn du dahin gehst, da sind sehr viele Infizierte, in der Regel auch stärkere und in Kombination, sodass sie sich ergänzen und dir das Leben zur Hölle machen, wo du einfach weißt, das wird jetzt eine knackige Kampfherausforderung, die kann man dann aber auch sehr, sehr cool angehen und da irgendwie für sich die richtige Taktik rausfinden. Das macht am Ende des Tages, erfindet das Rad nicht neu, aber aus allen genannten Gründen kommt es so gut zusammen. Und wenn man die Art von, ich sag jetzt mal eher stumpfer Erzählung und auch blutig stumpfem Gameplay zu schätzen weiß, das hier aber auf eine sehr haptische und auch geistige Befriedigung trifft, weil das einfach sich durch und durch gut anfühlt, das immer und immer wieder zu tun. Wie ich schon sage, der Dropkick-Vergleich, der bleibt einfach für mich. Der bleibt bei Dying Light 2015 und der bleibt auch bei Dying Light in 2025. Das wird nicht alt. Das macht auch beim 100. Mal immer noch Spaß. Und ein Zombie gezielt in so eine Pfütze reinzutreten, dass er dann in dieser ertrinkt, ist auch das ist einfach geiler Scheiß. Ich kann es nicht anders sagen.
Das ist so inhärent befriedigend. Also genau wie das Parcours rumlaufen, dass du, ne, das machst du, um durch die Welt zu gehen, aber es macht auch einfach nur Spaß, das für sich selber zu tun, ohne jetzt aus dem Zweck von A nach B zu kommen. Und das finde ich immer ist ein gerade bei in so Open-World-Spielen, wo du dich viel bewegen musst, das ist für mich immer so mit das Beste, was du haben kannst. Ne? Auch da deswegen die Vergleiche, die ich vorhin gebracht habe, mit so einem Crackdown, da liebe ich das. Bei einem Prototype liebe ich das. Wenn du nachher mit so Bluten, weil da kommt ja das Blut aus den Armen raus und damit fängt man an dann zu fliegen irgendwann in dem Spiel. So, das ist wirklich der Scheiß, den ich mag, oder Sunset Overdrive, da gehe ich gerne durch die Welt, die beiden Insomniac Spider-Man Spiele. Und genau so ist das eben auch in Dying Light.
Genau, wo die Bewegung an sich so inhärent spaßig ist, dass du gar keinen Bock hast, Schnellreise zu nutzen oder sonstigen Bums.
Das war wirklich, ich glaube, das war sowohl in Spider-Man als auch in Sunset Overdrive, da gab es Erfolge beziehungsweise Trophäen für die Schnellreise. Und das sind Sachen, die ich nur für die Erfolge und Trophäe gemacht habe. Ich habe wirklich, also ich glaube, in Spider-Man gibt es eine Trophäe für 5 oder 10 Mal mit der Bahn fahren. Also weil die Schnellreise ist ja da in dem ersten Teil, dass du dann siehst, wie Peter so in der U-Bahn hockt und dann auf seinem Handy irgendwie guckt und dann zwischendurch mal hast du so eine Animation von dem NPC, wie der sagt so, hey, Spider-Man! Und das habe ich nur für diese Trophäe gemacht. Vorher nicht benutzt und nachher nicht mehr benutzt.
Richtig.
Und ja. auch in den Dying Light Spielen bin ich dann eben so, und gerade jetzt eben hier auch bei The Beast so, mir macht das einfach Spaß, von A nach B zu gehen. Das ist nicht dieses, oh Gott, jetzt muss ich da wieder hin, sondern richtig. Solange ich halt in dieser offenen Welt rumlaufen kann, bin ich immer, nee, das ist geil.
Ja, exakt. Das ist eigentlich die größte Ehrung, die man so einem Open-World-Titel geben kann, wenn die Bewegung durch diese Welt inhärent so viel Spaß macht, dass allein das ausreichend ist, um den Spieler zu fesseln, dann ist das eigentlich der größte Ritterschlag und da reiht sich Dying Light vollumfänglich ein und The Beast steht dem Ganzen da auch in nichts nach. Also ja, ich glaube, spoilerfrei drehen wir uns schon so ein bisschen im Freudentaumel, muss man ja schon fast sagen, weil wir eigentlich gar nicht so viel mehr noch dazu sagen können. Wer Dying Light kennt, bekommt hier mehr Dying Light. Und wer Dying Light nicht kennt, hat hier einen sehr, sehr guten Punkt, einfach um damit einzusteigen, aus meiner Sicht. Und da auch entsprechend mal ordentlich ein paar Zombies die untote Haut vom Kopf zu ziehen. Wer auf sowas Bock hat, das in einer sehr, sehr geschliffenen und sehr, sehr ausdefinierten Version seiner selbst zu erleben, der kann hier zugreifen. Der einzige Haken ist, aus meiner Sicht, nicht physisch. Es gibt zum Zeitpunkt der Aufnahme immer noch keine physische Version. Publisher Techland hat sich auch aktiv bisher gegen eine Veröffentlichung einer physischen Version entschieden. Wahrscheinlich aus Kostengründen, ganz naiv. Das heißt, es gibt es nur als digitale Version auf allen Plattformen, wo es bisher erschienen ist. Das muss jeder jetzt dann für sich selber entscheiden, wie man dem Ganzen dann nachgeht und ob das vielleicht dann den Bass so ein bisschen killt. Das wollte ich hier aber an der Stelle nicht unerwähnt lassen, weil ich es persönlich selber halt als Sammler auch schade finde. Ich würde mir das einfach sehr gerne ins Regal stellen, auch um es so ein bisschen, ne, auf die Art und Weise noch so zu huldigen. Dementsprechend, ja, ist das vielleicht so ein kleiner Wermutstropfen, der zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme da vielleicht das Vergnügen von den einen oder anderen so ein bisschen schmälert. Ich weiß nicht, ob da noch mal eine kommen wird. Ich weiß auch nicht, ob sie irgendwann noch DLC zum DLC machen, um es mal so zu formulieren, ob es da noch große Story-Add-ons geben wird. Dying Light 1 und 2 hatten ja noch entsprechende Story-DLCs. Ich kann mir aber nicht vorstellen, aus der Art und Weise, wie die Entwicklungshistorie schon war, ne, dass sie dann sich dann noch mal ransetzen und dann noch mal mehr mit reinballern. Weil das fühlt sich auch in sich abgeschlossen und rund an. Wir haben eine schöne Erzählung, die quasi dann auch zu einem schönen Schlusspunkt kommt, wo man sagt, ja, jetzt sind wir an einem Punkt, jetzt ist das für heute erstmal wieder auserzählt. Danke für die unterhaltenden Stunden, Kyle Crane. Wir sehen uns beim nächsten Mal in 10 Jahren wieder oder so. Also ja, so viel dazu an der Stelle. Okay, gut, Björn. Ich würde sagen, um uns noch so ein bisschen die Redefreiheit zu geben, machen wir jetzt nochmal einen Spoiler-Part auf für den ein oder anderen Storypunkt und vielleicht auch für die ein oder andere Begegnung, über die wir jetzt noch quatschen möchten. Ich würde den Sack hier zumachen. Für alle, die uns in den Spoiler-Part reinfolgen möchten, die Mutigen, wir freuen uns, wenn ihr uns begleitet. Wir sind Ink Ribbon Radio. Uns gibt es überall, wo man Podcasts hören und empfangen kann und auch entsprechend unterstützenswert für den einen oder anderen vielleicht da draußen auch unser Output auf Steady. Wir haben eine groß angelegte Resident Evil Retrospektive, also wenn ihr mehr von Zombies hören wollt, die wir euch an die Hand geben. Wir besprechen dort alle Resident Evil Spiele, haben auch diverse andere Formate dort mit am Start. Unter anderem gerade auch aktuell ein Crossover-Format mit Hooked, wo wir alle Final Destination-Filme gucken. Haben wir in der Vergangenheit auch schon mal gemacht mit allen Saw-Filmen. Also da ist mittlerweile auch schon ein riesiges Archiv zusammengekommen. Das heißt, bei Steady, wer da reincasht, kriegt da gerade schon sehr, sehr, sehr viel. Dementsprechend lohnt sich das vielleicht auch für den einen oder anderen. Und dann springen wir doch mal rein mit den Füßen voran in den Spoiler-Part. Björn, auf die Fresse! Ja!
The self-destruct sequence has been activated. Repeat, the self-destruct sequence has been activated. This sequence may not be aborted. All employees proceed to the emergency car at the bottom platform.
So, soll ich mal kurz, also den großen Reveal einmal droppen an der Stelle, narrativ, weil so viel ist es ja nicht. Hatten schon gesagt, das Eis ist ein bisschen dünn. Ich werde jetzt nicht jeden Storybeat Stück für Stück.
Nee, das eine Ding, das ist auch, glaube ich, ich meine, für dich war das, glaube ich, auch noch mal ein bisschen besser dann.
Ja, ja, exakt. Also natürlich als Kyle Crane wollen wir den Baron stürzen und im Verlauf der Spielzeit erschließt man sich eben diverse Fraktionen an und so ab der zweiten Spielhälfte heißt es irgendwann so, hey, nachdem wir ja gerade schon so eine versuchte Invasion von Baron überlebt haben, es gibt da noch so ein Widerstandsnest oben in den Bergen. Sie nennen sich die Infizierten und sie sind tatsächlich auch infiziert, aber sie halten die Infizierung zurück, indem sie irgendwelche Pilze fressen und wir sind auch so, ja, okay, alles klar, und auf einmal wird Kyle auch wieder per Telepathie kontaktiert. Und da sind bei mir erstmal so die Lauscher aufgegangen. Ich bin so, strrr, Ende von The Following. Macht ihr jetzt nicht ernsthaft, oder? Oder? Und dann ist da halt tatsächlich in den Bergen eine Fraktion und so ein komplettes Gebiet, wo du dann auch so einen neuen Hub hast, von Infected, die halt alle noch bei Bewusstsein sind und im Endeffekt noch Menschen sind, aber halt im Kern infiziert und sich deswegen sowohl vor den normalen Menschen, die noch da sind, verstecken müssen, als auch vor den Truppen des Barons, weil die wollen natürlich an allem, was bei drei nicht auf dem Baum ist, herum experimentieren und auf irgendwelche Pritschen schnallen, um DNA zu entnehmen und so eine Scheiße. Und auf diesem Gerüst aufbauend macht man eben für alle Fraktionen Gefälligkeiten hier, Gefälligkeiten da, solange bis man allen so viel Honig ums Maul geschmiert hat, bis man quasi das ganze Tal aufwiegelt und sagt, okay, Baron lebt natürlich auch wie das dekadenteste Arschloch da oben in seinem Schloss, den müssen wir stürzen und ihr seid alle auf meiner Seite und alle sagen ja. Und was wir dafür brauchen, ist das Biest. Denn das ist auch immer wieder Thema im Verlauf dieser Story. Der Typ, der mit dir am Anfang auf dieser Pritsche geschnallt war, wird auch von allen immer nur als das Biest bezeichnet. Und der Baron hat Bock auf das Biest, das auch einzusammeln. Und da kommt man dann irgendwann hinterher. Bei denen seine großen DNA-Experimente sind ja die ganzen Chimären, die du platt machst. Und wie du schon gesagt hast, Björn, wir als Kyle, wir zopfen ein oder andere Blutampulle aus jeder toten Chimäre ab, um uns in die eigene Blutbahn reinzuschießen, um stärker zu werden und wütender, um den Baron zu besiegen. Und dann heißt es irgendwann so Richtung Finale, okay, wir versuchen jetzt das Biest zu fangen, um dann wiederum damit dem Baron eine Falle zu stellen, damit er quasi zu uns kommt und wir ihn überrumpeln können. Und wir dann eben auch die infizierten Fraktionen, die machen wir stärker und die Anführerin kriegt dann irgendwann auch telepathische Kräfte, mit denen sie die anderen Zombies wieder kontrollieren kann, was auch in die ein oder andere sehr geile Story-Mission gipfelt, in diese Nervenheilanstalt in der Insel in der Mitte. Ich habe gewusst, dass da eine der letzten Missionen sein wird und das war mit auch eine der besten, wenn ich ehrlich bin. Auch wie sich die dann gestaltet und wo du dann da auch nachts rausrennen musst, die habe ich so geil gelöst, Björn. Ich habe mich einfach in der Mitte dann in diesem See versteckt und habe so lange getaucht, bis es Tag wurde. Das war so
einfach
geil.
Einfach ausgedribbelt,
die ganzen Volatiles, die mir am Arsch hängen, exakt.
Ja, das kenne ich noch, als ich damals bei den neuen Konsolen-Releases was geholt habe. Einfach draußen warten die ganze Zeit.
Richtig, ganz genau. Ich habe einfach geguckt, ob es klappt und es hat funktioniert. Fand ich geil. Auf jeden Fall mit dieser Armada im Gepäck stellt man dann dem Biest eine Falle und hat dann natürlich auch einen Zweikampf gegen das Biest, was ganz cool ist, weil du kriegst nur einen Baseballschläger in die Hand und alle sagen so, ey, du darfst den aber nicht umbringen, Kyle, wir wissen, dass du sehr gut im Dinge töten bist, mach mal nicht bei dem, den brauchen wir lebend. Und dann hat man quasi so einen Kampf gegen den sehr, sehr starken Infected zu dem Zeitpunkt, der auch echt ein paar krasse Moves drauf hat, den du nicht totprügeln darfst. Und zwischendrin hast du so Phasen, wo du sogar vor ihm wegrennen musst, wo sie dann, diese Telepathin versucht, ihn zu übernehmen und es klappt halt immer nicht. Und die haben da so einen sehr, sehr coolen Kniff gefunden, diesen Kampf so ein Stück weit dynamisch auch zu strecken, weil du bist ja eigentlich schon überlegen im weitesten Sinne. Aber sie halten dir da quasi so ein bisschen den Riegel vor. Und dann kommt tatsächlich raus, und da bin ich fast vom Stuhl gefallen, weil ich habe schon ewig nicht mehr an diese Figur denken müssen, ich bin ehrlich. Aber dann ist es einfach Aiden, der Hauptprotagonist aus Dying Light 2.
I'm Aiden. My friend Spike and I were trying to rescue someone from the Baron, but it all went to shit. That's the last thing I remember, until I woke up here.
Who were you trying to rescue?
Him. You're Kyle Crane, right? Spike's friend?
You and Spike tried to rescue me?
We did. Yeah, where is he? Did you find him when you found me?
No.
Then the Baron must still have him. We have to go back for him.
You're in no condition to go anywhere.
I'm fine. We need to find Spike. Get him out of there. Who knows what they're doing to him? He's your friend, too.
He is, and we'll go get him. But Lydia's right. You're in no condition to go after anyone.
We can't just let him rot in there.
We're not. And we won't. But going off half-cocked will just get Spike killed. We need a plan. But first, I got some questions for you.
Aiden, der am Ende mit seinem Kumpel Spike sich den Plan fest, weil Spike ist ein alter Kumpel von Kyle Crane. Und das war so die Brücke in Dying Light 2, wo die beiden in den Sonnenuntergang laufen und sagen, ach komm, wir suchen nach Kyle. Ich habe eh gerade nichts anderes mehr zu tun. Ich bin eh so ein Wanderer. Ich laufe hier durch die Prärie. Ich bin eigentlich sowas wie so ein glorifizierter Briefträger. Ich gehe einfach mit dir mit, Spike. Und die beiden sind dann in diese Basis eingebrochen. Das sind die, die man ganz am Anfang vom Spiel sieht. Und das sind diejenigen, die versuchen, dich zu befreien, aber dann eben selber quasi auf der Pritsche landen und dann selber an ihnen rumexperimentieren. Und Aiden, also der Hauptprotagonist, der unfassbar langweilige Hauptprotagonist aus dem zweiten Spiel, ist das Biest und ihr schließt euch natürlich zusammen und dann wird quasi gemeinsam gegen den Baron gestürmt und man hat dann diese finale Mission, wo man dieses Schloss stürmt, was ich auch irgendwie mega geil fand. Und ich muss wirklich sagen, Björn, ich hätte dem Spiel nicht zugetraut, ganz, also so kurz vor Schluss, dann so eine Szene zu inszenieren, nach so 20, 30 Stunden, wo man die ganze Zeit immer nur von dem Baron hört und sieht den ganz am Anfang mal und dann ist der quasi immer nur, es wird immer nur über den geredet. Der Baron macht dies, der Baron macht das, da sind die Truppen des Barons, man sieht den nie so richtig. Das heißt, dieser Bösewicht ist irgendwie, der ist so ein No-Show. Und am Ende geben sie dir eine so unfassbar lange Cutscene, nachdem die ganze Heldentruppe gefangen genommen wird und an so einen Esstisch geschnallt wird. Und dann geben sie denen so einen richtigen, fast schon Tarantino-esken Auftritt, wo er so den Villain spielen darf. Sowas, was in so einem Far Cry innerhalb der ersten 5 Minuten abgefeiert werden würde. So ein Far Cry 4 oder 5, die quasi den Villain so hart aufbauen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Dying Light the Beast hat sich das zum Ende hin so richtig verdient. Wie der dann auch so ein, zwei Leute, die du das mal bis dahin noch nie so wirklich gesehen hast, aber dann auch einfach an diesem Tisch umbringt und ich mir auch dachte, ja, der knipst jetzt einfach alle aus. Das hätte ich auch richtig, da hätte ich richtig gesagt, das Spiel hätte echt Balls gehabt, wenn wir wirklich fast alle umgenietet hätten, die an dem Tisch saßen und die ganze Heldentruppe einfach drauf geht. Aber damit hätte ich nicht gerechnet, dass sie den kurz vorm Finale nochmal so hart aufbauen, dass du den am Ende wirklich hast. Und nicht nur das Spiel die ganze Zeit sagt, den hassen wir, sondern du hast dann auch als Spieler gesehen, ja, okay, der ist wirklich ein Arschloch und hassenswert, den will ich jetzt auch umnieten und dass der finale Boss ist, dem ich in die Fresse haue, das fühlt sich jetzt auch gut an. Damit hätte ich im Leben nicht gerechnet, dass sie am Ende so einen inszenatorischen Push kriegen in den letzten 15 Minuten dieses Spiels.
Crane! Crane! Wake up!
What the fuck is this?
They gassed us. Caught us. All of us.
Spike. Sorry, buddy. Kind of botched the coming to the rescue thing. How is that fucker always one step ahead of us?
Ah, you're all awake. Good.
Olivia, what did you do?
Crane, please, don't be so tiresome. As you all played a part in bringing my life's work to completion, Crane here was one of the first human volatile hybrids ever captured. I spent years researching every aspect of his mutated DNA, but the final tests could only be conducted in the wild. So I allowed you to escape.
Bullshit.
You were just a lab rat performing my experiments for me. And now, it's time to celebrate what I've accomplished. Each one of you contributed in your own way. Spike, you came to rescue Crane, but instead brought me an even more resistant specimen. A hybrid who provided the breakthrough I've long been searching for. But now that I have what I need, I no longer need you.
You are a fucking dead man!
Again with the empty threats. Please.
Deswegen habe ich ja auch gesagt, so, ne, das geht in so für mich so dieses Anime-Villen-Level irgendwann, wo du einfach so, okay, wir wollen, dass du den jetzt eben hast. Wir machen da wirklich so diesen superreichen Pisser, weil ich glaube, ist es in der Lore, ist es doch irgendwie so, dass, 95% der Menschen oder der Menschheit ist doch eh schon jetzt
draufgegangen.
Ja, sind
die eh alle schon tot, genau.
Richtig. Ja, genau. Das heißt, du hast dann trotzdem immer noch so jemanden, der da irgendwie eingebunkert ist und dann die ganzen Ressourcen nutzt, nur um Leute irgendwie an denen herum zu experimentieren und zu quälen. Und du kriegst ja auch nachher, das war auch eine von den von diesen Voice-Logs, die du da eben, diesen Audio-Logs, die ich dann eben meinte, weil du findest dann auch später welche von dem Arzt, der an dir rumexperimentiert hat. Und dann ja. ist halt selbst der Arzt ist so, Bro, Alter, der macht mir Angst. Ich wollte eigentlich nicht so krass hier an den Leuten rumdoktern und eben auch an dir, Kyle, aber ich wurde eben dazu gezwungen und ich kann nicht glauben, was das einfach für ein perverses Arschloch ist irgendwie. Und du merkst halt so, dass einfach alle wirklich um den herum da so panische Angst vorhaben und ja. den halt für so den größten Psychopathen ever halten. Und das kriegen sie ehrlich gesagt noch mal ganz gut hin. Zwar wieder ja. auf so einem übertriebenen Camp-Level, aber das funktioniert. Genauso eben dann auch so, klar, ich hatte jetzt den Bezug zu Aiden nicht, aber ich habe dann schon verstanden, okay, das ist eben der Protagonist aus dem zweiten Teil. Und das muss ich einfach sagen, dass sie das so aus dem Nichts irgendwie ziehen. So auch etwas, ne, wo man ja sagen könnte, wie du auch so korrekt gesagt hast, so theoretisch hätte man da auch Dying Light 3 irgendwie drunter schreiben können. Das ist ja etwas, wo andere Firmen und andere Spiele nie zu hinkommen, auch wenn sie es dann mal so Exakt. Andeuten. So, ich meine, ja. wir kriegen jetzt erst nach 500 Jahren das Darksiders-Spiel, was auch von Anfang an hingearbeitet wurde, wo du dann mit allen apokalyptischen Reitern in einem Spiel zusammen irgendwie bist. Und hier, klar, da sind jetzt nur die zwei Charaktere, aber hier droppen die das einfach mal so komplett unerwartet. Das ist nicht, dass du da hinarbeitest und dann, ja, wir müssen jetzt eben Aiden befreien oder du spielst als Aiden und musst dann irgendwie Kyle befreien, sondern du rechnest einfach gar nicht mehr damit und dann kommt das am Ende und dann hast du halt wirklich diesen Anime-Kram am Ende nochmal. Und das muss ich sagen, ich finde das in einem Spiel, was halt so einen Camp-Horror eben hat, also wo alle Sachen so übertrieben sind und so Banane und du dann, natürlich ist die Person, die dir hilft, dann eine, die dich dann verrät und auch an du, ich glaube, du triffst im Spiel zwei, drei Leute, bei denen sich nachher herausstellt, dass die auch an dir mit den Experimenten genau, irgendwie geholfen haben. Genau, das
Gefühl hat jeder an dem rumgeschnibbelt.
Das ist so geil, das ist so eine dumme Scheiße, ich liebe das und das passt aber auch dazu. Das funktioniert. Das ist genau wie das in Resident Evil funktioniert. Funktioniert das eben auch hier. Und ich glaube, das liegt zu 80% einfach an Roger Craig Smith, weil der das stimmlich einfach perfekt ja, kann. Der bringt das so richtig gut rüber. So einen Charakter, der das zwar für sich ernst nimmt alles, aber in so einer absurden, übertriebenen Anime-Welt dann irgendwie lebt, ne? Also, das, keine Ahnung, ich finde, das ist, ich habe da zu keinster Zeit irgendwie gedacht, naja, das ist jetzt aber schon so ein bisschen übertrieben, sondern saß einfach wie so ein klatschender Fünfjähriger da, ja, let's go, kämpft zusammen, Herz der Karten, auf jeden Fall.
Wie du sagst, das verdient sich das Spiel auch einfach und die ganze Reihe. Und das ist das, was ich eingangs meinte, dass ich als jemand, der 10 Jahre jetzt schon in diesen Quatsch investiert ist, da belohnt wird und diesen ganzen dummen Stuss mitgenommen hat und dann Figuren wie Spike hier auch wieder auftauchen, den man, ja, den kennt man irgendwie auch aus dem ersten Dying Light und dann ist der am Ende im zweiten Dying Light, hat ein Gespräch mit Aiden und Spike erinnert sich eben, weil auch in der Lore dieses Spiels ist das alles schon, ist Haran, der Fall, ne, mit diesem Ausbruch, das ist alles schon 20 Jahre her, auch schon Dying Light 2 und Spike spricht halt einfach mit Aiden und sagt, ah, ich wünschte, Crane könnte das jetzt sehen und das ist einfach nur so eine Figur, die quasi noch so drüber geträufelt wurde im zweiten Spiel, dass noch irgendjemand noch von Kyle Crane spricht. Und jetzt in Dying Light the Beast verwandeln sie das quasi so als übergeordneten Matchball, so als wäre es jahrzehntelang geplant gewesen. Es ist so geil. Die haben sich das so verdient, dass das alles so passieren darf und dass es das Spiel so gibt und dieser Story-Bullshit so zusammenkommt. Das ist so toll. Und wie am Ende dann auch wieder diese Organisation, diese GRE, von der man auch schon ewig nichts mehr gehört hat, das sind die immer die Pakete abgeschmissen haben im ersten Dying Light, diese Hilfsorganisation, dass es die auch immer noch gibt. Und der Baron war quasi so ein Abtrünniger, der früher bei der GRE war und sich dann davon abgespalten hat. Und am Ende gibt's da so einen Helikopter, der hochfliegt und sagt, danke, Crane, dass du ihn umgenietet hast, der war uns seit langem in einem Dorn im Auge. Hallo die Waldfee und tschüss. Und Crane so, ach, euch gibt's auch immer noch, warum habt ihr ihn nicht aufgehalten? Euch bringe ich auch noch um.
Das ist geil. was Dead Rising nachher nicht hinbekommen hat.
Ja, den das Camp ist so, zu reiten.
So die ganzen Sachen, die sie aufgebaut haben, wo ich dann auch voll investiert war und dann so, ja, genau, ich weiß, deswegen sind die tätowierte Zahl bei Nick im dritten Teil. Ich weiß ganz genau, was das ist. Und damit haben sie einfach danach nichts mehr gemacht und dann mit dem vierten Teil einfach voll gegen die Wand gefahren. Und Dying Light kriegt's dann irgendwie hin. Und deswegen, ich mag diesen Bullshit. Ich bin Kingdom Hearts Fan, ich bin Resident Evil Fan. So, danach so langer Zeit nochmal so die ganzen Callbacks und dann arbeitet man zusammen. Das ist genau das, was ich haben will. Das ist genau das, was ich auch von Resident Evil Requiem haben will. Ich will, dass da nachher wieder irgendwelche Charaktere reinkommen und sich high-fiven und dann so, ja, kennst du mich noch? Ja, natürlich kenne ich dich noch!
Ja, richtig. Es ist sich zu jeder Zeit bewusst über den Camp und den Bullshit und umarmt es mit beiden Armen so bereitwillig und liebevoll. Und das gibt's nicht häufig. Erstens, dass Spiele und Reihen so lang laufen, dass Entwickler da so lange dran beteiligt sind und dass dann irgendwie auch das Gesamtlore von irgendjemand so im Zaun gehalten wird und dass darauf auch aufgebaut wird. Und dementsprechend kann ich das dem Titel auch sehr, sehr, sehr hoch anrechnen. Also, das hat mich auf ganz vielen Ebenen extrem glücklich gemacht. Ich kann da kein Haar dran lassen. Sowohl spielerisch als auch von seiner dumm bekloppten Story. Es ist einfach phänomenal. Hat mich also in allen Punkten bestätigt. Alles, was ich auf den Events vorher auf der Gamescom und Co. immer gespürt und gehofft habe, hat sich hier bestätigt. Und Dying Light, The Beast ist für mich eines der schönsten und besten Spiele 2025, weil es mich in ganz vielen Facetten meines stumpfen Daseins so befriedigt, wie es nur sein kann. Liebe ich.
Ja, ich bin da auch ziemlich dabei. So klar, ich habe wie gesagt so die so Crafting-Elemente und so ein Kram. Das ist dann für mich immer, ich wünschte,
ja, das ist müßig teilweise, aber man macht's dann halt
das
einfach.
Das Aufsammeln von toten Zombies, dass du da stehen bleiben und dann die Taste gedrückt halten musst, um die zu looten. Bei der Anzahl an Zombies, ich habe das irgendwann einfach teilweise sein gelassen, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte. So, das ist mir dann egal. Und das finde ich ist immer so eine Sache, wo ich mir dann denke, das sollte mir nicht egal sein. Mach es doch, lass mich doch einfach über einen Zombie drüber laufen und dann eine Taste drücken und dann nehme ich irgendwie alles auf oder so. Who gives a shit? Also da brauchen wir jetzt nicht irgendwie anfangen, was damit zu machen. So, Missionsdesign hätte man wahrscheinlich ein bisschen mehr rausholen können oder so, aber im Großen und Ganzen bin ich auch halt echt wirklich zufrieden damit und gerade, ich hätte einfach nicht gedacht, dass es mich von seiner Bullshit-Story so abholen würde, weil, Bro, ich kann mich an, also aus dem ersten Teil, ich konnte mich wirklich an nichts mehr erinnern. Ich weiß nur noch, so großes Haus, in das wir immer wieder in der Mitte der Stadt hochgelaufen, ja, und dann wieder, ja, runtergelaufen sind, richtig, wieder hochgelaufen, wieder runtergelaufen. Irgendwann kommst du in den zweiten Ort rein, dann kriegst du deinen Enterhaken und dann wird's noch viel cooler. Und am Ende hast du eine QTE-Boss-Sequenz auf einem Hochhaus. So, das sind alle Sachen, die ich noch aus dem ersten Teil wusste.
Genau. Das kann ich auch jetzt, wo du das alles beschreibst, kann ich das auch sehr aktiv abrufen. Ich habe noch ein paar andere Zwischenparts da im Kopf, aber das ist nicht das, wofür man diese Titel dann auch spielt, weil der Rest ist wirklich nur das Feeling während des Spielens. Wir müssen unbedingt den zweiten auch irgendwann mal
angehen. Ja, das müssen wir auf jeden Fall mal machen.
Der macht ein paar echt geile Sachen mit seiner Narrative und das ist auch echt spannend, wie sich da das ich habe es ja jetzt auch schon in Teilen angerissen, aber das selber zu erleben, auch da vom Sound und musikalischen Design hat auch hier fürs zweite Spiel Oliver De Ribieri die Musik gemacht und hat da so ganz eigene Töne getroffen. Das ist richtig geil. Du kommst da in einen richtig geilen Flow-State, was das Parkouren angeht. Und du hast dann so dieses Runner's High auf einer musikalischen Ebene inszeniert. Das habe ich so auch selten gespürt oder verspürt bei anderen Titeln. Aber gut, um den zweiten soll es heute nicht gehen an dieser Stelle. Wir haben für euch heute Dying Light The Beast besprochen. Wir hoffen, ihr hattet sehr viel Spaß. Wir hatten es auf jeden Fall beim Spielen und jetzt auch endlich beim drüber reden. Nochmal an der Stelle Eigenwerbung für uns. Wir sind in Cribbin Radio. Wenn das hier heute eure erste Podcast-Episode war, hallo, schön, dass ihr da seid. Freut uns wirklich sehr. Hört doch gerne auch in die 100 anderen Folgen rein, die wir schon bei uns im freien Feed haben. Ich hatte es schon erwähnt, uns gibt es überall, wo man Podcasts hören kann, in diversen Podcast-Feeds auf Spotify, iTunes, YouTube und Co. Auch da Kommentare. Schreibt uns auf allen erdenklichen Plattformen. Auch Spotify bietet Kommentare an zu jeder Folge, da antworten. Und gucken wir auch immer wieder gerne rein. Am liebsten sind mir die Kommentare übrigens übrigens, die erst geschrieben werden und dann ganz unauffällig und sichtbar werden, weil der Autor sie wieder löscht. Das finde ich immer sehr spannend an der Stelle. Die kann ich trotzdem noch sehen. Möchte ich nur mal sagen. Hey. Dementsprechend liebe ich die auch und freue mich da über jede Interaktion mit euch. Und dann, lieber Björn, sag doch mal den Leuten, wo sie dich vom Dach schubsen können, wenn sie denn möchten, in diesem Internet.
Ach so, im Internet. Ich dachte schon in echt. Ich dachte, ich sollte mich jetzt hier irgendwie doxen oder so.
Ja, genau. Sag den Leuten, ob sie dich doxen können.
Ihr könnt mich versuchen, aus dem Stream zu ärgern bei Twitch unter dem Namen Speckobst, wenn ich da wieder live bin und mich über irgendwelche Videospielmeinungen anderer Leute beschwere. Und ansonsten natürlich auch auf YouTube unter dem gleichen Namen. Ich habe noch einen eigenen Podcast, den Speckcast, und ich habe ebenfalls noch einen anderen Podcast, der nennt sich Junge Boomer mit ein paar Freunden von mir, wo wir aktuell eine sehr interessante Autismus-Ausgabe haben, wo wir zu viert live im Podcast so einen Autismus-Test machen und dann gegenseitig die Ergebnisse besprechen und eben auch so unsere persönlichen Erfahrungen damit. Das war sehr interessant, das war sehr aufklärend, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich
muss mal sagen, habt ihr wieder viel über euch gelernt und nicht jeweils anderen, ne?
Ja, genau, das auf jeden Fall. War auch, der Score-Reveal war teilweise echt ein bisschen lustig, also hört da mal gerne rein und ansonsten, ja, wie gesagt, Speckobst, da findet ihr die meisten Sachen von mir.
Ah, herrlich. Schön. Hey, ich bin der Benny. Hallo, mich gibt's in diesem Internet unter dem Namen Blutiger Pfad auf Spotify. Nee, nicht auf Spotify, auf
ich wollte gerade sagen, was verheimlichst du mir da?
Da habe ich noch ein geheimes Zweitleben.
Ja, ist Benny eigentlich DJ noch bei Nacht?
Ständig. Ich hänge immer mit David Guetta ab. Ist furchtbar. auf Twitter, Instagram und Blue Sky vor allem, da treibe ich mich rum. Da findet ihr übrigens auch diesen Podcast unter dem Namen Incribbin Radio. Und genau dort gibt's mich eigentlich auch hauptsächlich. Sind wir ehrlich, ich hänge hauptsächlich hier rum. Dort gibt's meine erhellenden Meinungen und ich freue mich immer wieder, wenn ihr den Weg zu uns findet. So, gut. Wir machen für heute den Deckel drauf. Wir freuen uns auf alle weiteren Videospiele, die wir uns noch im Jahr 2025 unter Nagel reißen. Und dann hören wir uns hoffentlich in der nächsten Episode. Bis dahin, spielt fleißig Horrorspiele. Wir machen es garantiert und bringen euch das Beste von gestern, heute und morgen, wie immer. Tschüss.